angesprochen, über Jungs, aber einer, der sich noch als diese Gemeinschaft des Verlosses Bücheranalyse gar nicht existierte, schon eine Rolle gespielt hat, auch über die Rundfunksendungen, das heißt auch die Marx, der hat eben bis jetzt keine Rolle spielen können, weil noch keine Referenten gefunden hat bisher, Arthur Jahnow. Und dass die Zusammenhänge da zwischen Reich und Jahnow zum Beispiel ziemlich interessant sind, auch die Abgrenzung vielleicht, dürfte ja wahrscheinlich auch vielen von euch irgendwie klar sein, denke ich mir. Jedenfalls, das haben wir also sehr froh, dass der Klaus Kontakt von Weitgeld, wie viele Meter sind das, ein paar Hundert?
700.
Ja. Hergekommen ist, ausschließlich um die Veranstaltung zu machen. Und ja, das war es. So, zur formalen Geschichte, wir werden Pausen zwischendurch machen, eine kürzere in dem theoretischen Teil, die jetzt losgeht, und eine etwas längere dann vor die praktischen Übung oder die praktische Einführung, wenn wir auch mit dem Wetter auf die dann stattfinden wird. Das heißt, ihr habt also dann irgendwie mal eine Chance, vielleicht zu gegen 3 oder 6 in dem Dreh, eine halbe Stunde lang euch ein Würstchen zu suchen, hier unten wahrscheinlich günstigenfalls am Esperanto Franco. Ich denke, dass da so ein paar Buden stehen, die auch abfahren. Wir haben also zu essen hier, was zu trinken gibt es da hinten.
Ich habe mich eigentlich sehr gefreut, als er mich einige Male anrief und zunächst auch gar nicht erreichte. Da war das Reisen sehr schwer von Berlin in Stuttgart zu telefonieren, natürlich schon reist. Und habe mich sehr gefreut, das zu machen. Und ich stand etwas vor der Schwierigkeit, dass ich gar nicht wusste, wer hört mir da eigentlich zu? Was sind das für Leute? Sind das Studenten oder sind das Theoretiker oder sind das Patienten, die für sich Hilfe suchen? Und dann ist natürlich ein bisschen schwer, so ein ganzes Wochenende vorzubereiten und man weiß gar nicht, für wen man das macht. Nicht? Bitten, glaube ich, damit ich es durchgehe. Wir haben noch 2 Stühle. Einer davon kann ich selber hier üben. Sagen, mein Einzigkind ist, wollte also unbedingt zu dieser Abschlussfeier des Abiturs, wo die Zeugnisse verteilt wurden und so weiter, dabei sein. Deswegen diese unglückliche Verschiebung, die ich zu entschuldigen bitte. Ich habe das versucht, die Schüler umzuschieben, dass die hier in der Abiturfeier. Aber das, da war nichts zu machen. Nicht? Also, und wie gesagt, das ist also mein einziger gewesen. Und soweit dazu. Meine Herkunft, meine Eltern sind Berliner, ich selbst, mein Vater ging schon vor dem Zweiten Weltkrieg aus beruflichen Gründen nach Bremen. Dort bin ich also geboren und aufgewachsen. Ich bin also kein Berliner, aber ich habe sehr alte Verbindung zu Berlin. Ich habe selbst dann vor 30 oder 35 Jahren mal ein 2 Semester an der FU studiert. Und deswegen habe ich gewisse Verbindungen zu Berlin und fühle mich eigentlich auch in Berliner wieder sehr wohl. Habe mich auch gefreut, dass mir heute Pankow gezeigt hat, das ich noch nicht kannte. Und was es hier so zu sehen gibt. Meine Ausbildung, ich war als Schüler ein Jahr in den USA als Austauschschüler und das hat eigentlich mein weiteres Leben geprägt. Ich bin also immer eigentlich den USA gegenüber sehr aufgeschlossen gewesen, immer so ein bisschen ein USA-Fan gewesen. Wenn man da in jungen Jahren hingeht, dann wirkt sich das fürs weitere Leben aus. Trotzdem habe ich zunächst, als ich dann in Bremen das Abitur machte, ich habe erst Jura studiert, jeder geht so seine Irrwege, bis zum ersten Staatsexamen. Und dann merkte ich, dass das nichts war, habe also völlig was Neues angefangen, das Jura war also der größte Käse jetzt inzwischen nach meiner Ansicht damals dann. Dann habe ich also Ethnologie und Kulturanthropologie studiert, zu Deutsch Völkerkunde und Volkskunde. Und da bin ich also dann an der Universität Marburg promoviert worden drin, zum Doktor der Philosophie. Und dann habe ich später noch in den USA eine Dissertation über die neueren Psychotherapien zu damaliger Zeit geschrieben. Das war also das, was ich aus der humanistischen Psychologie entwickelt hatte. Und bin dann also da auch nochmal promoviert worden in Amerika zum PhD. Das ist also so meine Ausbildung gewesen. Meine eigenen Erfahrungen mit Psychotherapie begannen mit Psychoanalyse. Ich habe 3 Jahre Psychoanalyse gemacht, und zwar in Mannheim bei Dr. Schach und 2 Jahre in München bei Hohlfeld, der einigermaßen bekannt geworden ist später. Bei Hohlfeld habe ich auch 2 LSD-Sitzungen innerhalb dieser Analyse gemacht. Das erklärte sich dadurch, dass Hohlfeld auf dem Sanders-Forschungsteam gewesen war, das damals, als LSD aufkam, versuchte, das LSD für die Psychotherapie dienstbar zu machen. Das hat er also auch mal mitprobiert. ich hatte die Wahl, da hat jeden Rücken, hat lebenslang freies LSD von Sanders, nicht wahr? Man hat die Wahl zwischen einem 4- oder 6-Stunden-Trip. Das ist ja, wenn man das so macht, und eine 6-Stunden war damals ein bisschen höher, ich war auf Student und ich musste ja diesen selbst bezahlen, dann haben zwei 4-Stunden-Trips gesucht. Und das waren also diese Therapieerfahrungen. Ich habe mich natürlich durch die Psychoanalyse verändert. Wie weit weiß man nicht, denn man weiß ja nicht, wie man sich verändert hätte, wenn man sie nicht gemacht hätte. Man geht ja auch weiter in die Sache. Ich habe mich verändert, aber ich habe eigentlich nichts, sowohl wenn ich mich, sagen wir mal, wenn ich meine eigene Lage diagnostiziere, ich habe also mein Krankheitsbild eigentlich nicht entscheidend verändern können. Und ich habe auch sonst mich nach diesen 3 Jahren eigentlich nicht in einer Weise wohlgefühlt, dass ich sagen hätte können, also ich bin jetzt erfolgreich durch die Psychoanalyse durchgegangen. Ich war eher enttäuscht und habe sie beiseite gelegt und habe dann gar nichts mehr gemacht, sondern nur gewartet, bis ich in einer deutschen Illustrierte über Arthur Janov las und ich las diesen Artikel und dachte, also das ist jetzt, das muss ich machen. Das muss ich mindestens mal versuchen, da muss ich an die Sachen, muss ich rangehen. Das war Anfang 1974 und Ende 1974 war ich dann schon in Los Angeles und war auch schon angenommen. Und wir brauchen das war dann auch, wurde akzeptiert und habe dann mit meiner Primärtherapie im Crown Institute angefangen. Mein Therapeut hieß Bernie, der wird auch in einigen dieser Bücher hier erwähnt. Da hatte von vornherein einen sehr erfahrenen und hochkarätigen Mann auf mich angesetzt, weil man gleich merkte, was ich für ein Spinner war. Spinner in dem Sinne, dass ich eine sehr starke Abwehr drauf hatte. Das wussten die nicht nur von mir, das wussten die alle männlichen deutschen Patienten, waren so plötzlich Horrorpatienten für das Kind, weil die eben alle genau im Kopf sind und genau nachher dem das genau alles ausgezüchtet hat. Für jeden harmlosen Amerikaner, der vorhin auf die Matte legen will. Wir haben ein Verhältnis mit, weil ich bin ja froh, wenn sie überhaupt wissen, wer C.G. Jung war. Und da auch noch eine, das, man hatte also gleich den hochkarätigen Bernie auf mich angesetzt, aber auch der hat es sehr, sehr schwer mit mir gehabt. Ich habe also mich sehr, sehr gesträubt. Gar nicht mal, dass ich dagegen arbeitete, aber ich saß einfach teilnahmslos inmitten dieser Patienten, die in den schönsten Gefühlen waren und dachte, da ist eigentlich weggebrochenes Geld. Ich kann darüber nachher noch mehr reden, ich will nicht so sehr jetzt in meiner eigenen Geschichte stehen bleiben. Und wenn da Fragen dazu kommen, stehe ich gerne zur Verfügung. Im zweiten Jahr meines Aufenthalts in Los Angeles bin ich ja gleichzeitig ans damals noch existierende Feeling Training Center gegangen, nicht zu verwechseln mit dem Center Feeling Therapy. Das Center for Feeling Therapy entstand auch 1975, das war damals der große Krach im Janov Institut, das Brotfass auseinanderzubrechen, indem sein Brain, seine 3 PhDs, das waren Hartfreier und Binder, sich von Janov trennten, dieses Buch schrieben und ein eigenes Zentrum aufmachten, das nannte sich Center for Feeling Therapy. Und das war also eine ganz große Geschichte damals. Janov ist ja ein bisschen kultisch, das heißt, er beansprucht für sich, der Erste zu sein, bei den Leuten, die ihm zusammenarbeiten und der sich da trennt. Das segnet er nicht ab, es wurden also die Schlösser über Nacht ausgetauscht im Institut, damit die ihre Meisterbriefe nicht von den Wänden noch abhängen konnten, ihre Urkunden, in Amerika kann man immer seinen Meisterbrief da hängen. Und all solche Sachen. Das war das eine und nicht zu verwechseln, daran existierte das Feeling Training Center, das war ein ehemaliger Janov-Patient und eine Reichianerin, die hatten das eröffnet und da habe ich dann auch noch mitgemacht, sogar noch mal eine Intensivphase gemacht, habe es alles bei Janov nicht gesagt, bin auch rausgeflogen, bin also im zweiten Jahr 2-spurig gefahren, bei Janov und am Feeling Training Center. Ja, im Feeling Training Center war man nicht Patient, sondern Auszubildender, da bin ich also ausgebildet worden, so auf die Weise machten die das. Kurz zu meinen Berufserfahrungen, als ich nach Deutschland zurückkehrte von diesen 2 Jahren in Los Angeles, bin ich zunächst Psychotherapeut in einer Suchtkrankenklinik im Allgäu geworden. Und zwar war es die erste und einzige, soviel ich weiß, eine Suchtkrankenklinik oder überhaupt Klinik, die Primärtherapie im klinischen Rahmen angewendet hat. Sonst ist also, kenne ich kein einziges Beispiel, wenn einer von Ihnen als Beispiel jetzt gerne mir auch merken, dann auch fragen. Es war jedenfalls das Einzige und die machten also mit Suchtkranken Primärtherapie mit Patienten, die eben da wohnten. Und das von der Krankenkasse bezahlt kriegen. Und das war sehr interessant, sehr aufregend, auch mit den Behörden und so weiter. Das war ja enorm und die Leute waren sehr dagegen zum Teil. So war es das Gesundheitsamt und so weiter. Nicht, dass sie dann, ja, die machen da Ferien auf Staatskosten und so weiter. Und das war also eine sehr, sehr weitgehende Erfahrung für mich und eine sehr wichtige Erfahrung. Ich war außerdem später noch, das stimmt jetzt chronologisch nicht ganz, 1,5 Jahre in Neuseeland für den katholischen Sozialdienst in der Hauptstadt Wellington, war ich also Psychologe und Psychotherapeut und Ausbilder und habe da auch versucht, so ein bisschen die Primärtherapie in die Wege zu leiten, in das Emotions Release Work, also Emotionen Befreiungsarbeit, wenn man es mal ganz oft übersetzt, hat da also auch ein bisschen angefangen. Aber ich hatte sehr viele Aufgaben da, ich konnte da das Team ausbilden und so weiter. Das, also war für mehr Therapie stand nicht an erster Stelle, sie war da, wir haben auch einen Raum gehabt, aber es war nicht so vorrangig. In der Hauptsache aber habe ich vor 12,5 Jahren eben in Allgäu eine Institution gegründet, die hieß Gemeinnützige Organisation für psychisch Kranke und die wiederum reagiert die sogenannte Poliklinik Seibrands. Ich habe hier so ein paar Prospekte mitgebracht, die inzwischen schon alle vergriffen sind, weil wir damit gedacht haben, dass wir die Leute kommen. Wenn jemand noch welche haben will, kann er seine Adresse später aufschreiben, dann schicke ich sie ihm zu. Und diese Poliklinik Seibrands, die befasst sich nun, die macht mit Primärtherapie, Janosch statt Prägung. Die ist nun also aus erster Quelle, weil Janosch 2 Jahre lang kennengelernt habe. Ich war auch später öfter wieder in Los Angeles und habe reingeguckt. Wir bemühen uns also, sagen wir mal, uns an das Janosch Konzept zu halten. Warum, das sage ich später noch. Und versuchen also jetzt hier Janosch Primärtherapie dem deutschen Publikum anzubieten. Das, wie gesagt, seit 12,5 Jahren. Ich habe in dieser Zeit nicht immer, ich war ja inzwischen in Neuseeland, die Poliklinik geleitet. Aber die meiste Zeit war ich eng mit ihr verbunden und das, die Verwaltung auch lag eigentlich immer mehr auch von Neuseeland aus. Für die Leute, die also an Institutionen und so weiter interessiert sind, die gemeinnützige Organisation wiederum hat als Dachverband die Arbeiterwohlfahrt. Also wir haben da mit der Arbeiterwohlfahrt zusammengearbeitet, was sehr mir erspüßlich ist. Sie haben ja von Psychotherapie gar keine Ahnung, wir sind natürlich unzufrieden und da kann man machen, was man will. Ich sage halt immer mit der Kirche, das war vorher, diese Suchtkrankenpflege wurde von der Kirche getragen, das war äußerst unangenehm, wenn man da zum Beispiel, sollten Patienten unbedingt als eine Schwester einer unserer Patienten war in einer Suchtkrankenklinik im Braunschweig und hatte Selbstmord gemacht. Und jetzt war natürlich, das ist natürlich eine unheimliche Belastung für den Betreffenden selbstverständlich und für die ganze Gruppe, in der sich dieser Betreffende findet. Und man muss natürlich trachten jetzt, wie kann die Gruppe das auffangen und damit auch eben diese Betroffene auffangen. Sie hat es mir ausgedacht, dass sie aus dem tibetanischen Totenbuch eine Zeremonie machen wollten, ein Ritual. Und haben das genau ausgetüftelt und das hat uns nachher also einen großen Anschluss eingetragen von der Kirchenleitung. Nicht wahr? Es gibt doch auch die Bibel, muss dann immer gleich tibetanisches Totenbuch sein und so weiter. Also sehr unerquicklich. Deswegen dieser Arbeiterwohlfahrt gar nicht schlecht. Da fährt man dann am besten, die reden dann überhaupt nicht rein. So viel zu diesen Dingen. Das ist also, wollte ich zu meiner Person sagen. Wenn jemand Fragen hat, dann bin ich also gern bereit, auch gleich darauf zu antworten.
Ja, waren Sie nach dieser Primärtherapie, nach diesen 2 Jahren, dann war da Ihr Krankheitsbild oder wie wir sehen wollen, war das da besser?
Ja, das war's. Also, da bin ich zurückgekommen. Da bin ich da geblieben. Ja, ich war also fix entschlossen, diesmal klappt es. Nicht? Und das ist vielleicht auch ein Punkt, dass man vielleicht in jeder Psychotherapie die Motivation. Nicht? Es gibt, also wir stellen es auch bei uns immer wieder fest, wenn einer schon so und so viel hinter sich hat und diesmal muss es klappen, das ist jetzt meine letzte Chance. Dann hat er eigentlich ganz gute Chance, auch diesmal ans Ziel zu kommen. Ich wäre also sagen wir mal sehen, ob das auch geprimiert, mal sehen, wie das ist. Und so versucht das mal und so mit halbem Herzen. Der hat nicht so gute Chancen nach meiner Erfahrung, nach meiner ganz persönlichen Erfahrung, wie jetzt muss es wirklich sein. Ich habe am Schluss meiner Analyse, ich habe da schöne Bilder gemalt, das habe ich vorher nicht gemacht, bestimmt, ich bin da also innerlich reicher geworden, habe auch einen ganz anderen Zugang schon damals zur Musik gekriegt und so, aber das war alles Teil der Veränderung, die ich vorhatte. Ich war also vorher ein ziemlich pedantisches Ekel, mich dahin sollte meine geschiedene Frau fragen, die ich heute noch und Ecken ist weiter. Ich hatte ein Zwangsverhalten, ich hatte also auch einen Waschzwang und so weiter und das kann man ja ablesen, ob das noch da ist. Da lacht auch schon jemand, der vielleicht jeden erfahren hat. Ich habe den von meiner Frau Mama und die war Berlinerin oder ist Berlinerin und ja, also das kann ich, das kann ich sagen. Aber wir können vielleicht später auch noch wieder darauf nochmal zurückkommen. Ja?
Ich habe eine Bitte, keine Frage. Wenn ja. Sie etwas langsamer sprechen würden, wenn Sie eine Stunde so weiterreden, ist die Platzplatte.
Das machen wir dann im letzten Teil. Aber vielen Dank für den Hinweis. Ja, ich rede etwas schnell gelegentlich. Und es ist auch noch ein bisschen überbleibend. Ich habe früher noch viel schneller geredet. Ich will das ganz noch in den Bühnen, dann schauen Sie das so. Aber inzwischen, Sie sehen, Sie können ja mal einen eigenen Heilungsvorgang, aber ab jetzt. Das ist natürlich auch für mich jetzt keine normale Situation. Ich stehe meistens vor so einem vollen Raum, weil ich habe einen Patienten, wo ich mit ihm in Ruhe reden kann. Aber jetzt bin ich natürlich auch etwas angeheizt, weil ich hier viele Menschen vor mir habe. Ich werde also versuchen, langsam zu sprechen. Ja, und ja, dann möchte ich mal, bevor ich jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema komme, noch ein bisschen über das reden, was mir eigentlich sehr wichtig zu sein scheint, weil man sonst sich immer so im Therapeutischen verliert, und das sind die Gefühle. Nicht? Das ist mir so wichtig, die Gefühle, dass ich das mal eben anschreiben will. Die Gefühle sind eigentlich, sagen wir mal, sonst hängen wir mal in der Neurose und ein bisschen Psychose und Borderline und das ganze Zeug. Die Gefühle, die sind ja unheimlich wichtig, sind im einfachen Grund, weil man sie sehr oft verdammt oder beschimpft, oder aber man ersehnt sie und hat sie nicht, oder man unterdrückt sie, weil sie nicht passen, oder man versucht sie zu fördern durch Alkohol, oder man ertränkt sie in Alkohol, oder man versucht sich eben das, was man eben nicht kriegt, ein Gefühl, nun durch eine erhoffte stimulierende Wirkung des Alkohols doch hinzukriegen. Ich brauche das nicht weiter auszuführen, welche große Rolle der Alkohol eigentlich bei uns spielt. Wenn Sie mal in einen normalen Supermarkt gehen, da gibt es also viel mehr Alkohol als Obst und Gemüse. Alkohol sind müssen 4 reine Flaschen, Obst und Gemüse nur eine. Und so, da können Sie sehen, also wie wichtig der Alkohol geworden ist, und nach meiner Ansicht hauptsächlich deswegen, hier, deswegen. Weil die Leute mit ihren Gefühlen nicht klarkommen, irgendwas stimmt da mit den Gefühlen nicht. Denn wenn das alles stimmen würde, dann brauchten sie keinen Alkohol. Abgesehen vom Bier, wenn es ja heiß ist wie heute, das auch den Durst löscht. Aber denkt man natürlich auch in Mineralwasser drin oder sonst was. Natürlich will ich jetzt nicht den Alkohol verdammen. Viele greifen auch zur Nadel, das ist noch wirksamer, oder zum Pulver, wie Maradona, nicht? Oder zum Haschisch, oder nur zur Zigarette, zum Medikament, zu Süßigkeiten. Und oftmals ist die Folge dann, dass man einfach süchtig wird. Ganz egal, ob man zigarettensüchtig ist oder medikamentenabhängig oder ob man Süßigkeitenfresser ist und so wird. Das ist ja egal. Jedenfalls, irgendwas hat doch da mit den Gefühlen nicht gestimmt. Man greift jetzt zu irgendwelchen Mitteln und versucht klarzukommen. Und ich sehe das eigentlich als eine Folge der alten Kiste, die sind sie alle Kopf, Bauch und so. Das ist ja nun seit 10 Jahren im Gespräch, dass es nicht stimmt, aber wir kommen trotzdem nicht weiter. Wenn Sie unsere Realität ansehen, ist sie einzig und allein vom Kopf bestimmt, und man denkt immer nur darüber nach, das geht in so einer Institution wie dieser Schule los, wie kriegen wir die Kinder in den Kopf rein? Und wenn die mal fragen, ich muss mal oder sonst was, und so weiter, störe jetzt nicht und so, das wird also im Allgemeinen, natürlich hat sich das heute schon etwas geändert, gegenüber der Zeit, in der ich zur Schule gegangen bin, aber es geht im Wesentlichen darum, dass man die Gefühle irgendwie ausklammert, unterdrückt oder kanalisiert, und das alles von der Ratio, vom Kopf aus macht. Nicht? Wenn einer von Ihnen sich jetzt auf dem Kurfürst Darm stellt und fängt kältungslos an zu heulen, ja, bis ins Letzte, so richtig Orts und Wasser heult, so mittendrin, dann wird jeder vorbeigehen und denken, also eigentlich sind unangenehme Gerüche, was heult er denn da, und wenn es ein Mann ist, erst recht, was heult er denn da, und so. Und jeder wird eigentlich davon geleitet sein, von der Frage, wie kann man das abstellen? Da steht einer und heult, da ist was nicht in Ordnung, das müsste man eigentlich abstellen. Das ist so ungefähr. Wisst du, dass da Polizei kommt, wir sind hoch, so am Krankenwagen gestellt oder an der Lebensstelle. Und so, aber jeder will irgendwie bei aller Hilflosigkeit, der will das abschrecken. Und das ist meines Erachtens einer der Hauptpunkte, weshalb Sie und wir heute noch hier sind. Nicht? Weil einfach unsere Zeit, unsere Gesellschaft, mir ganz egal, ich will mich da nicht in eine Definition verlieren, ich greife sie dann nur an. Aber ganz einfach, weil das mit den Gefühlen nicht stimmt und weil wir die Gefühle in unser Leben integrieren können. Das ist meine Erfahrung einer der Hauptpunkte. Und womit man die Gefühle attackiert, ist ein Satz, und der heißt, das musst du doch verstehen. Sehen Sie da, meinetwegen, er haut ab und lässt sie im Stich, die Beziehung ist auseinander, sie heult, das musst du doch verstehen, ich brauche Zeit, ich muss meine Ausbildung machen, musst du doch verstehen, ist jedes zweite Wort, das musst du doch verstehen. Das heißt, man soll mit dem Kopf, mit dem Verständnis etwas bewältigen, was hier unten abspielt. Da, wo man traurig ist, das wird abgewürgt, mit dem Kopf soll man das dann verstehen. Nicht? Ob das heulende Kind das da steht, ja, weißt du, ich verstehe schon und so, aber du musst doch verstehen, das geht nicht anders. So wird es besänftigt, und da liegt es eben. Da ist die, ne, ja, laut?
Ja?
Ja. Ja. Und dann da ist ja natürlich, ich meine, es ist ja nicht so, dass die Konflikte so abzustellen werden, aber da liegt es eben, nicht? Da geht es eben los, nicht? Und unsere Zeit krankt eben daran, dass man eben diese Emotionen einfach in der sachlichen realistischen Welt, dass sie ja keinen Platz haben, nicht? Sie werden unterbunden. Und das Gleiche, und nun kommen wir zum Thema, das Gleiche gilt noch für die Psychotherapie. Nicht? Wenn jetzt wie mal eine Szene sagen, nicht, dann nehmen wir mal an, da ist eine Frau, nehmen wir mal Gesprächstherapie, ist ja gut, wir können ja heute alle schön auf die Gesprächstherapie rumpacken, weil wir alle dagegen sind, oder jedenfalls nicht für den kreistherapeutischen Ansatz, so sehr sind jedenfalls, ist also eine Patientin, die setzt sich hin, legt den Kopf auf den Tisch und fängt hemmungslos an zu heulen, vor einer Stunde lang. Nicht? Und der Gesprächstherapeut, der steht dabei, nun ja, wird es ja so schlimm gewesen sein, und so, naja, nun wissen Sie, es ist ja nun mal so, er muss ja nun, er kann ja nicht anfangen, bis die nicht ihm zuhört. Wenn die so mit sich beschäftigt da heult, weil da irgendwas passiert ist, geht das nicht. Und ich möchte behaupten, dass also sagen wir mal, in sehr vielen Psychotherapien, nicht allen oder meisten oder was, aber in sehr vielen Psychotherapien, der Therapieerfolg von vornherein darin unterbunden wird, dass die ganze Psychotherapie auf den Bereich der Ratio verlegt wird. Das wird also im Kopf läuft das ab. Und so weiter. Die Emotionen, die würden in vielen Therapien nun inzwischen zugelassen, man kann auch heulen, jawohl, und so. Aber letztendlich wartet man doch ab, dann bis die Heulerei vorbei ist und dann wird auf der rationalen Linie, ja, was können wir denn machen und wie können wir das ändern und was könnte man da vielleicht für ein Programm machen oder könnte man dann nur mit dem anderen sprechen, wie können wir den Konflikt lösen und so weiter. Es geht also immer wieder in den Kopf und man versucht, die Sache zu machen und genau da schafft man es nicht, weil das Problem hier unten liegt. Nicht? Also immer dieses vergebliche Anrennen. Und hier möchte ich eine ganz persönliche Erfahrung machen, die ich ganz allgemein immer wieder mache, wenn ich aus der kalifornischen Szene, wie ich das mal nennen würde, die Deutsche folge. Dann denke ich, mein Gott, diese Deutschen, nicht, die haben das alles ausgezüpft. Die schreiben und reden und wissen das ganz genau und machen da und hier noch ein Buch und da noch einen Aufsatz. Und das wird alles, ist alles so furchtbar durchdacht und alles. Während in Kalifornien ist das irgendwie nicht so. Die haben nicht so eine Zwischenkultur aus ihrer Psychotherapie gemacht, wie das hier der Fall ist. Nicht? Sondern da geht es fremdgar wieder zu. Ich will gar nicht sagen, dass das besser ist, aber irgendwie fällt mir das immer wieder auf die Kopflastig eigentlich. In Deutschland die Leute sind und wie ihre Psychotherapie auch kopflastig ist. Das fällt mir auf. Und das ist auch für mich ein Punkt, der mir wichtig zu sein scheint, wenn man also über die Möglichkeit von Therapie spricht. Ja. Nur kurz ein letztes Wort zu den Gefühlen. Sie sind also nicht nur unbequem, wenn sie nicht passen oder sonst irgendwas. Sie sind nach meiner Ansicht auch eigentlich der Motor unseres Lebens und der Quell unserer Vitalität. Wenn ich vital sein will, wenn ich, sagen wir mal, etwas unternehmen will, dann muss das mit den Gefühlen stimmen. Und wenn das nicht stimmt, wenn ich missmutig bin, dann kann ich nicht, was weiß ich, auf den Mont Blanc steigen oder sowas. Nicht, ich muss auch Lust zu haben. Wenn ich die Büsche nicht habe, dann wird es eine Plage. Das war schon nach 1000 Meter völlig erledigt. Und dann kommt man da überhaupt gar nicht weiter. Es ist also... wenn unsere Gefühle in Unordnung sind, nicht wahr, dann besteht eben auch, und das ist der nächste Schritt für unseren Körper, die Gefahr, dass er krank wird. Nicht? Das ist dann der nächste Schritt. Erstmal gegen meine Projekte nicht. Das nächste ist dann, naja, man ärgert sich immer wieder, es sticht aber auch im Magen, nicht wahr? Allmählich hat man nervöse Magenverstimmung, das nächste ist eine Gastritis, dann hat man schon handfestes Magenblut, dann hat man nur noch ein Viertel Magen und dann hat man gar keinen Magen mehr und das Ganze ist anklassenkameral von mir so gegangen. Nicht? Das ist einfach so. Er kann es nicht verarbeiten, er kommt nicht klar mit seinen Gefühlen und dann wird das immer weniger, dann geht der Magen kaputt. Und das nennt man dann, ich schreibe das jetzt nicht an, psychosomatische Erkrankung. So kommen die also zustande, diese beliebten und bekannten psychosomatischen Erkrankungen. Und der Arzt, der sagt dir meistens, ja, ich kann da was schreiben, aber das ist chronisch. Das sind also die chronischen Sachen, da kann man nichts machen. Da gibt es keinen Infekt oder sowas, dem zugrunde liegt, sondern das ist eben einfach chronisch. Der ärgert sich jeden Tag und dabei geht ihm der Magen kaputt. Oder es geht ihm das Herz kaputt. Oder was sonst noch. Und wenn Sie mal auf, ich war mal auf den Lindauer Psychotherapiewochen, da geriet ich in eine Gynäkologenversammlung da rein. Die sagten selber, dass sie, also der Meinung sind, dass auch 80% etwa, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aller Fälle von den Frauen, die damals zu Gynäkologen gingen, dass es psychosomatisch bedingt ist und dass sie eigentlich nichts machen können. Aber da hieß es dann auch, die Frauen bestehen, das was nicht stimmt und so. Und je mehr sie darauf besteht, so sagte ein Teilnehmer, umso blutiger wird das dann. Und er wird dann in einer Totaloperation, letztendlich vielleicht, weil der Gynäkologe endlich Ruhe haben will. Ich meine, es bleibt ja nur nichts anderes übrig. Sie kommt immer wieder und klagt ihm das immer wieder vor, dann nehmen wir ihm alles raus, fertig, Ruhe. Das ist also auch so ein Teil dieser psychosomatischen und chronischen Leiden. Und oft und leider viel zu spät kommt man dann darauf, dass man eben Psychotherapie braucht und manchmal nützt ja eben auch die Psychotherapie nicht, weil sie in der Therapie alles das fortsetzt, was vorher auch war, dass man im Kopf drin bleibt. Sind da Fragen zu? Sonst sitzen denn Gefühle praktisch? Ja, Gefühle sitzen ist eine sehr gute Frage. Wo Gefühle letztendlich sitzen, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, sie sitzen in der Seele. Aber Wilhelm Reich, unser Großer, der hat ja nun rausgekriegt, dass Gefühle, wenn es durch Blockaden im Körper, dann in einzelnen Körperpartien sitzen können und dass, wenn man diese in der Körperpartien stimuliert, dass dann das entsprechende Gefühl rauskommt. Nicht? Also für uns nur in der Therapie sitzen
die. Das hat auch was
Heiliges. Ja.
Also das heißt,
der Ausdruck des Gefühls.
Dass man ein Magen ist.
Richtig, das ist ja die Therapie.
Die
Therapie soll also zwar verhindern, dass das Magengespür auch so weit kommt.
Das müsste praktisch im Körper also nachprüfbar sein.
Ja, das ist es auch. Ja. Immer wenn sie immer halt gewünscht hätte, sich mal Blut durchaus da. Also das ist kein Problem. Ja, die Gefühle, wo sitzen die natürlich? In der Therapie läuft noch fast immer, sagen wir mal, ganz klar, wenn man hier, da kann ich nicht sprechen, da muss man hier sitzt es fest. Das kann, können verschiedene Punkte sein. Nicht? Ich will aber nicht sagen, dass da die Gefühle irgendwie immer sitzen. Da sitzen sie fest jedenfalls bei manchen Patienten. Nicht? Die können auch woanders festsitzen. Bei mir zum Beispiel hier. Ja, ich habe eine ganz schöne Wut hier in meinen Kiefern drin und so. Nicht? Und die habe ich auch schon bearbeitet. Aber die sind auch noch da. Da können auch Gefühle festsitzen. Oder im Auge. Nicht? Die manche Leute mit ihrer Wut da ja auf den Blick. Da können sie auch sagen.
Aber was wird denn eigentlich
angestrebt? Da komme ich gleich zu. Das ist das eigentlich der Inhalt jetzt des übernächsten Kapitels. So, ich möchte mich jetzt doch der Primärtherapie nähern. Und was mich immer ärgert, und deswegen habe ich dieses jetzt hier eingeflochten, ist, dass die Leute sagen, ach, es geht zu viel, jetzt primär, morgen wieder das und so, wer findet da überhaupt noch durch? Es herrscht also weitgehend Unklarheit über das, was auf dem Therapiemarkt angeboten wird, und das ärgert mich eigentlich immer ein bisschen. Und ich würde ganz gerne mal kurz den Stand auf der Primärtherapie in diesem Dschungel Ihnen zeigen. Dann sehen Sie auch, dass es alles gar nicht so unklar ist, wie die Leute das immer hinstellen. Nicht? Wir haben also einmal hier, ich nenne das mal Tiefenpsychologie, / Psychoanalyse. Nicht? Psycho. Das ist ein bisschen lang. Nichts gegen den Namen des Vereins. Psychoanalyse. Und ich möchte da mal nur zwei Namen schreiben, die natürlich alle kennen hier, Freud und Jung. Das sind so, und das möchte ich mal einrahmen. Das ist also, sagen wir mal, eins dieser Felder, auf dem heutige Psychotherapie basiert. Und das zweite große Feld, das ist Behaviorism. Kriegst du das US noch an? Und US-Pass, nämlich USA. Obwohl auch Herr Pavlov hier zu nennen wäre, da etwas näher, und Skinner, damit wollen wir uns mal bewenden lassen. So, das sind die Uran, das ist die erste Generation, eins auf dem Rahmen. Hier in Deutschland hat sich natürlich die Psychoanalyse am besten etablieren können, fast allein etablieren können, weil sie Einlass fand in die Reichsversicherungsordnung, sie war also erstattungsfähig und so weiter. Das ist hier die große Therapie geworden, eine Kultur fast, kann man sagen. In Amerika war das nicht der Fall. In Amerika war der zweite Konkurrent eben der Behaviorismus mit Skinner, Verhaltenstherapie. Und da hat sich das viel eher die Waage gehalten, weil auch das amerikanische Krankenkassensystem ganz anders aussieht und beides nicht bezahlt. Und da war das also nicht von vornherein so klar. Und da hat sich eigentlich dann so als nächstes in der zweiten Generation, und das ist sehr wichtig, die humanistische, Psychologie nach dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet. Sehr großen Teil von Immigranten, die von den Nazis weggelaufen sind. Da kommen wir jetzt zu. Möchte ich hier mal an erster Stelle jetzt nennen, ich schreibe mal über Wilhelm Reich. Dann gehört hier weiterhin Herr Fritz Perls. Jacob Moreno, Carl Rogers, Eric Burney und hier hinten habe ich noch, ich möchte mal aufschreiben, es ist etwas gewagt, den Hubbard noch nennen hier.
Den Scientologen?
Ja, das ist sehr wichtig. Ja. Naja, das Zitat ist so klein, da könnte man noch Moshe Feldenkrais hinschreiben und Alexander, nicht? Die schreibe ich jetzt nicht hier, und ich schreibe auch nicht mehr das alles hier runter, das wird zu viel. Hier besteht eine eindeutige Verbindung. Reich war einer von Freuds, Schüler, die am bekanntesten wurden eigentlich. Beide waren österreichische Juden und mussten von Nazis weglaufen, der nach London, der nach USA. Fritz Berz war aus Frankfurt am Main, die auch jüdischer Abstammung, blieb auch weg. Zuerst an Südafrika. Jakob Moreno, ein Wiener Arzt, ich weiß nicht, ob auch jüdischer, gehörte auch ab vor Nazis. Rogers ist ein Amerikaner. Eric Verney auch und Hubbard. Ron Hubbard auch. Diese Leute, die haben dann nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem in Kalifornien angefangen, da was Neues, was Zeitgemäßeres zu bilden. Nicht, aber natürlich auch, sie standen natürlich auf den Schultern ihrer Väter, und das waren einmal dieses und das andere Mal dieses. Die wirkten beide darauf ein, auf diesen Kreis hier. Und so. Wilhelm Reich hat den Körper in die Psychotherapie gebracht. Sie haben ja nicht schon Reichveranstaltung gehabt, da brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Perls hat die Gestalttherapie entwickelt. Jakob Moreno das Psychodrama. Hat sehr, sehr viel Psychodrama gemacht. Dann Rogers die kleinzentrierte Psychotherapie. Eric Burney die Translationsanalyse. Burney, nennen die rein. Und Hubbard, den nenne ich hier nicht wegen der Scientology. Hubbard hat ein Buch geschrieben, das heißt Dianetics. Und man hat hier in Deutschland so ein bisschen, das ist hier so hin, dass man sagt, Scientology, wie furchtbar, nicht? Das ist ja was ganz, was Schlimmes, dass man also sofort verdammt und so. Und jeder beste evangelische Pfarrer, der fürs Radio was schreibt über die Jugendsekten und so, der bringt natürlich dann seinen Schimpfwort Deutschsprache wie Scientology. Das ist auch vielleicht richtig in der Weise, wie sich die Scientology auswirkt, aber, und ich bin auch kein Freund von Hubbard, aber sein Buch Dianetics, das er geschrieben hat, das auch heute noch in Millionen auch verkauft wird, ist eigentlich von der Theorie her dasselbe wie die Primärtherapie und beide beruhen eigentlich weitgehend auf Freud. Nicht? Wenn er zum Beispiel in der Dianetics über die Primaries schreibt und dann die Secondaries, die nächsten Verhaltensweise, die immer wieder auf den früheren aufkommen, dann ist es eigentlich gespuckt, das, was nachher ja noch auch getan hat. Und man sieht schon, das lag irgendwie damals in der Zeit. Hubbard hat auch nicht korrekt zitiert, hat also nicht seine Quellen genannt, hat sich also nicht wissenschaftlich nicht fair verhalten. Hubbard hat auch sonst Makel in seinem Leben gehabt, aber ich beurteile ja nicht einen Menschen nach seinem Lebenswandel, sondern dem, was ich da an Büchern kriege, ja?
Ich hätte eine Frage, Sie haben jetzt gesagt, dass also das ist mal ganz eindeutig schon, dass Janus sich auch freut.
Der nächste Schritt. Ja, das war Nummer zwei. Und jetzt ist hier die berechtigte Frage nach Janus auf, wo siedelt der sich denn nun an? Jetzt kommen wir zum heutigen Tag, genau, zur heutigen Zeit. Das heißt auch schon wieder etwas sagen. Da haben wir hier, möchte ich mal sagen, Arthur Janus mit seiner Primärtherapie. Und der geht ganz eindeutig, um damit Ihre Frage zu beantworten, auf Freud. Und auch humanistisch natürlich auch. Nicht? Ja, und hat in dieser Zeit gelebt, er hat das alles aufgegriffen, nicht? Er kannte Gestalt, er kannte Reichssachen, er wusste, was im Psychodrama läuft, Rogers hat er auch gekannt, er kannte auch zweifellos Dianetics und Hubbard-Sachen, die älter sind als seine. Und er hat das Ganze verarbeitet und eigentlich, sagen wir mal, so eingesammelt und hat daraus, davon man die Primärtherapien entwickelt. Nicht? Und deswegen haben sie auch Elemente, die Dialogelemente aus der Gestalt, wenn man so will, das Atmen von Reich, oder auch die Dialogszenen im Psychodrama, da gibt es ja auch Dialogszenen. Wenn auch mit verschiedenen Zielen. Ich darf aber auch gerne drüber reden, wenn das hier nicht zu weit führt, was die für andere Ziele haben letztendlich als Primärtherapie. Und so weiter. Nicht? Also Janus gehört dann rein, ich würde ihn aber nur nicht jetzt in diesen Kreis reinschreiben, sondern er steht jetzt hier neben diesem weiteren, ein weiterer Kollege ist Kessiel von der Ostküste, hier nicht so bekannt, der hat eigentlich eine. Der macht dasselbe wie Janus, ganz grob ausgedrückt, nur wir schreien im Chor. Das ist also jemand, der macht es einfach per Gruppe und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Wiederentdeckung des Gefühls, Schreitherapie und Gruppendynamik, Kessiel. Der ist da also auch zu nennen, ein naher Verwandter der Primärtherapie. Und dann haben wir hier natürlich als nächstes Alfred Baker, der klassische, der Neo-Reichian, der also die reichsche Sache direkt weiterführt. Neben Baker steht dann Alexander Loven, den Sie alle kennen, der das reiche dann weiterentwickelte zur Bioenergetik, nicht? Alexander Loven. Dann haben wir hier Charles Kelly. Kelly schreibe ich mal nur mit, auch ein Reichsschüler, der lange Zeit im Zeitschriftenbereich rausgegeben hat. Der hat Radix entwickelt, das gibt es jetzt auch schon in Deutschland. Radix hat der Kelly. Loven hat Bioenergetik. Dann wäre auf jeden Fall weiter Gerda Beusen noch zu nennen. Eine Norwegerin, die nur mit ihrem Sohn, ihrer Familie irgendwo im Burgundischen da sich ein Schloss gekauft haben oder was wir so auch so machen, also Therapie und so weiter. Sie ist also auch Reichianerin. Die machen also reiche Körpertherapie. Es ist mit diesen Euro, wo man einfach für. Ja, bitte?
Eine Kleinigkeit, Sie sagten Lowen, Sie sind doch Amerikaner oder halber.
Lowen. Alexander Lowen, ja. Ha. Naja, das weiß ich nicht. Ha. Aber warum soll man nicht in Deutschland einen vierten Namen vielleicht? Ja. Naja, Lowen natürlich, aber er ist Alexander Lowen, Castriel. Und dann haben wir hier noch, aber ich glaube, wir können es also auch sparen. Jablonski ist also der Vorführer des Psychodramas, aber ich glaube, das führt hier schon zu weit. Wir brauchen diesen Namen wohl nicht. Und Eric Burney hat dann in Harris in der jetzigen Generation seinen Nachfolger gefunden. Ja, das wollte ich eigentlich mal so als eine kleine Stammtafel oder Ahnentafel dieses. Und da erklärt sich auch dieses Gewirr. Die Tafel müsste nur doppelt so breit sein, weil nun kommen hier die ganzen Sachen, die sich aus der Verhaltenstherapie entwickelt haben. Nicht? Also Alice und so weiter, diese ganzen Sachen mit Konsensialtraining, wo also nur, sagen wir mal, vom Kopf her die Sache angegangen wird. Oder von Verhaltensmodifikation durch Strategien oder sonst was. Also das geht hier natürlich weiter. Und dann müsste man fairerweise auch nun die durch Fernost beeinflussten Therapieansätze auch mit nennen, mit dem Zen-Buddhismus und so weiter. Dann kämen auch Bhagwan und seine Geschichten rein. Das führt hier zu weit. Aber ich wollte eigentlich mal, weil die Leute sagen, da findet man überhaupt nicht mehr durch und so. Da findet eins recht gut durch. Es ist einfach in der dritten Generation, was hier jetzt abläuft. Und das ist hier primär, hier die Schreitherapie sehr eng verwandt. Alfred Baker mit dem New Writing, also der pure Reichianismus und Lowen mit seiner Bioenergetik auf der Grenze zwischen Therapie und Wachstumsarbeit, ich arbeite dann einfach an mir, dann Radix ähnlich und Beusen auch in der Richtung. Nicht? Und sie alle gehen zurück, entweder direkt auf Freud oder ein bisschen so via humanistische Psychologie und bei Jahren ist das vorbei, ist gegeben. So sehe ich das jedenfalls. Ja. Sind da noch Fragen zu dieser Ahnentafel unserer? Gut. Das wollen wir auch schon hinter uns lassen. Wenn Sie müde werden und ich zu schnell immer noch rede und zu viel, dann sagen Sie, dann machen wir gleich eine Pause. Ich möchte dann jetzt nach diesen in der Vorbereitung über was Gefühle sind und wie es mit den Gefühlen steht, und nach diesen Herkunftserörterungen zur Primärtherapie selbst kommen. Zunächst einmal, was ist die Primärtherapie? Die Primärtherapie ist eine Regressionstherapie, das heißt, sie ist eigentlich nur ein Regressionsprozess. Nicht? Das ist also, die Idee der Primärtherapie ist zurück zum Ursprung der Neurose. Und aus diesem Zurück zeigt sich ja schon, dass also der Neurosebegriff eben der ist, dass man die Neurose irgendwann früher mal entstanden sich vorstellt. Und man will in diese Zeit zurück und da will man dann eben die Neurose entschärfen. Janov sagt löschen, das finde ich zu gewagt. Ich sage lieber entschärfen. Und das tut man, indem man in dieser früheren Zeit den sogenannten Urschmerz aufspürt. Ich mag diese Urworte alle nicht so gerne, aber man nennt es mal Urschmerz. Indem man den Urschmerz aufspürt, und das wiederum tut man dadurch, indem man hoffentlich die Schlüsselszenen, die damals gelaufen sind, indem man die mobilisiert. Also indem man sie erarbeitet, indem man an die Rand kommt zunächst einmal und dann bearbeitet und dann eben entschärft. Also Regression, zurück in die Kindheit, zurück zum Ursprung der Neurose, hin zum Urschmerz, was damals eben falsch gelaufen ist, zur Schlüsselszene, und die wird dann entschärft. Und hierin besteht schon ein Unterschied zur bloßen Gefühlsarbeit. Die bloße Gefühlsarbeit, die es in manchen anderen Therapieformen angewendet wird, bringt den Betreffenden zum Release. Das heißt, wenn er irgendwie sauer ist, weil er eben, was weiß ich da, irgendwie da draußen irgendwie unfair behandelt worden ist, und er bearbeitet jetzt diese Sauerkeit erfolgreich und bringt sie aus seinem System raus, kommt zum Release, zur Befreiung, dann wird darin oftmals der therapeutische Erfolg gesehen, auch bei uns. Aber, und das kommt bei der Primärtherapie hinzu, wir sind immer bestrebt und hoffen immer, dass wir nicht nur das machen, sondern dass wir auch an das darunterliegende Material kommen. Warum ist der so empfindlich, dass ihm das reingelaufen ist? Warum kommt er mit seiner Frau nicht raus oder sie mit ihrem Mann nicht raus? War da vielleicht irgendwas früher mit der Mutter, was ähnlich gelagert war? Und das ist eben der Unterschied zur Gefühlsarbeit hier und jetzt, dass wir immer wieder zurückgehen in die Vergangenheit und versuchen, diese Schlüsselszenen, die in der Kindheit gelaufen sind, diese Schlüsselszenen aufzuspüren und die zu entschärfen. Das ist eigentlich Primärtherapie, und das ist auch der Unterschied dann zu anderen Therapien, die sich in der Gefühlsarbeit, in der reinen Gefühlsarbeit erschöpfen. Ja, jetzt waren wir also sind wir beim Urschmerz, und jetzt kommt die Frage, und das scheint mir auch anschreibenswert zu sein, und jetzt sind wir wirklich Es gibt nicht viel Theorie, aber das scheint mir jedoch wichtig zu sein. Kommen wir zu der Frage, wie entsteht denn eigentlich dieser Urschmerz? Nicht? Wie kommt der zustande? Oder wie stellt, fairerweise gesagt, wie stellen die Primärtherapeuten sich das vor, oder wie stellt Adriano sich das vor, wie dieser Urschmerz entsteht und wie das kommt? Und da fragen wir uns eben zunächst einmal, wo entstand der Urschmerz? Und da gilt es eben in der Regel, entstand er in der frühkindlichen Elternbeziehung. Natürlich, wer in seiner frühen Kindheit keine Eltern hatte, sondern andere Bezugspersonen, dann treten die dafür ein. Und wie entstand er? Er entstand durch Störung. Also es ist nicht die Tatsache, dass man frühkindliche Elternbeziehungen hatte, da müsste ja jeder eine rote sein. Und sondern daran haben ihm irgendwelche Störungen vorgelaufen gelegen. Und diese Störungen, die werden nun gerne eingeteilt, das möchte ich anschreiben, in zwei ganz große Bereiche. Und zwar sind das die Traumatisierungen. Traumatisierung, das andere sind die Defizite. So, das sind so die beiden Hauptquellen. Und die Traumatisierung, die führen dann zum Beispiel zum Schockerlebnis. Das Kind, das kleine Kind hat ein Schockerlebnis. Und zum Beispiel, was ist ein Schockerlebnis oder was kann ein Schockerlebnis sein? Zum Beispiel der sexuelle Missbrauch dieses Kindes in einer Weise, die es nicht verarbeiten kann zumindest. Ne? Ich muss nicht unbedingt jeder sexuelle Missbrauch, da will ich mich auch weiter auf der SPG unbedingt traumatisieren wirken, aber auf jeden Fall ein traumatisierender sexueller Missbrauch dieses Kindes oder meistens auch schlimmer noch wahrscheinlich ist, wenn das Kind Zeuge wird, wie die Mutter vergewaltigt wird oder wie die Mutter stirbt oder irgendetwas, was das Kind nicht verarbeiten kann und was eben in Gegenwart dieses Kindes geschieht. Ich schreibe hier einfach mal zum Beispiel sexueller Missbrauch.
Sind Sie denn sicher, dass das also solche Varianten Sachen sein müssen?
Nee.
Also sicher bin ich mir überhaupt. Das sind also wirklich ganz extreme Beispiele.
Ja.
Die sind wirklich in jeder dritten Familie unbedingt vorkommen. Auch wenn sexueller Missbrauch sicher ganz häufig vorkommt, aber.
Ja, nein. Das ist, die Frage ist natürlich sehr berechtigt. Es ist an sich auch nicht wichtig, wessen ich mir sicher bin, sondern wichtig ist, dass das man ja beim Patienten gefördert wird. Und es kann auch sein, dass etwas, was bei einem Patienten traumatisierend gewirkt hat, beim anderen nicht traumatisierend gewirkt hat. Also wir können da nicht irgendwelche Regeln aufstellen und sagen, so ist das, und dann ist das bei jedem so. Das ist nicht der Fall. Nicht? Also da muss man vorsichtig sein. Aber wir reden noch ausführlicher darüber. Und dann jetzt in späterer Zeit natürlich noch als ganz großes, das ist jetzt sehr in das Geburtstrauma. Das ist wurde dann von Le Boyer ins Rennen geworfen, und mit Janov zusammen, ich habe selbst also Vortragsabende besucht, auf denen Janov und Le Boyer gemeinsam am Pult standen und haben dann also ihre Sache da vorgetragen. Sie kennen ja wahrscheinlich das Buch Der sanfte Weg ins Leben oder Die sanfte Geburt. Und ich will mal etwas gehässig sagen, dass es in der Zeit am Feiern Institut fast so ein bisschen in war, also ein Geburtstrauma zu haben, nicht? Und das Trauma wieder zu erleben. Das ist mir eine etwas gehässige Seitenbemerkung, das zeigt Ihnen gleich. Und natürlich auch, wenn ein Patient sowas liest, der denkt, na, jetzt bin ich aber mein Schockerlebnis hier zutage fördern. Und dass er oftmals sich bemüht, etwas zu konstruieren. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, das können wir nachher auch noch besprechen. Jetzt die Defizite, das zweite große, die zweite große Quelle Störungen in der frühkindlichen Elternbeziehung. Die können entstehen, zum Beispiel eine Kette von Deprivations- und Frustrationserlebnissen des Kindes. Nicht? Nach dem Prinzip steht der Tropfen höhlt den Stein. Das fällt vielleicht beantworten Ihre Fragen. Es ist eigentlich nicht etwas, was man sich bis an den Rest seiner Tage merkt, unbedingt als etwas ganz Reinschneidendes. Aber es war immer da. Ich kenne eine Patientin, die hat zum Beispiel erlebt, die war älteste von mehreren Kindern. Dann ist es ja oft so, dass sich immer das Hauptinteresse der Eltern dann auf das Jüngste dann wendet. Und sie war die älteste. Und sie hatte den Spitznamen Seku in der Familie. Und jetzt, wenn die Mutter, die natürlich auch, wie sie schon fünf, hatte natürlich ganz schön Stressphase, und wenn die Kinder endlich im Bett waren, dann war dann einfach zu bügeln und abzuwaschen und zu flicken. Und so, die gab also den höchsten einen guten Nachtkuss. Und ich glaube, die nächste Zeit kriegt auch noch eine bei den anderen, aber schon keine Zeit mehr, oder der Rücken tat weh und runterkühlt und so weiter. Da ging sie auch nochmal sagen, gute Nacht, Seku. Und das hat sich jahrelang abgespielt. Und dieser Kuss, der 365 Mal im Jahr nicht gegeben wurde, nur eine Kleinigkeit, denn sie hat ja auch das Kind angesprochen, das kann dann, als Ganzes ein Defizit werden oder sein, dass es später dann als eine frühkindliche Störung der frühkindlichen Eltern, frühkindlichen Elternbeziehung entpuppt und nur schmerzt ist. Nicht? Natürlich viel schwerer aufzuspüren und viel schwerer zu bearbeiten, weil es sich nicht so distinguiert darstellt, wie sagen wir mal, irgendein riesiges Schockerlebnis, das sowieso in der Zeitung bestanden hat und jede Tante einem auch wieder erzählt, ja, damals als und sie deine Mutter vom Dach runterfiel und du da standst daneben oder so, nicht? Wo man also leichter rankommt, nicht? Ja. Oder ungenügende Versorgung von Babys, nicht? Heimkinder und so weiter. Gerade bei Heimkindern, nicht? Da ist also die Gefahr, dass da Defizite kassiert werden von den Kindern, noch größer als in einer Familie, weil zwangsläufig die Aufmerksamkeit, die jedes Heimkind kriegt, nicht so groß sein kann, wie in einem Haushalt, wo zwei kleine Kinder nur sind. Ne. Das sind also die Defizite und die führen nun nach Vorstellung, ich schreibe jetzt hier mal, was soll ich mal sagen, Deprivations- und Frustrationserscheinungen. Deprivation, die schreibe ich mal hin. Deprivation, Frustration. Und hier kommen wir jetzt mit oder die Abspaltung. Jetzt wird das also abgespalten. Und es erfolgt die Verdrängung. Die Verdrängung ist unbewusst. Es wird verdrängt, das Material. Ja. Und da, aus dem Unbewussten, taucht es dann in unserem Alter, in dem wir sind, nämlich im Erwachsenenalter, taucht es dann wieder auf als neurotische Störung im Verhalten des Erwachsenen. Man kann mit einmal nicht mehr Fahrstuhl gefahren, man hat Klaustrophobie und sonstige Ängste und so. Da kommt also hier die Neurose oder neurotische Störung, sagen wir mal lieber. Neurotische Störung. Das hier, der Split, ist eine Schutzfunktion. Das Kind schützt sich damit, indem es dieses Material abspaltet, sonst könnte es nicht überleben. Es kann das nicht verkraften, das schreibt er ja noch sehr eindringlich. Das ist also nicht irgendwie, das ist ein reiner Schutzmechanismus, den das, anders kann das Kind mit dem Material, mit den Erlebnissen umgehen. Das ist also ein Schutz des Kindes und das wirkt sich dann im Erwachsenenalter, der natürlich nur einen Schutz gar nicht mehr nötig hat, in Form der neurotischen Störung aus. Und was die Primärtherapie macht, die sagt so, die Lage geht genau in der entgegengesetzten Richtung, Pfeil nach oben. Wir gehen jetzt von Erwachsenenalter, von der neurotischen Störung in den Regressionsprozess rein. Wir regredieren wieder zurück in diese Zeit und erinnern das wieder, was damals so schlimm war, dass wir es verdrängen mussten. Und indem wir das wieder erinnern und indem wir es hochkommen lassen und auch in der Form, wie es damals nicht bearbeitet werden konnte, jetzt verarbeiten, in dem Fall auf die Weise entschärfen wir dieses neurotische Material.
Also die Leute, die Fachwörter und die Fremdwörter, die sie gebrauchen, auch erklären. Sie haben das schon so schön bei dem Split gemacht. Vielleicht könnte das auch bei Deprivation allen anderen regredieren und so weiter. Also wir können machen einfach mal dazu sagen, was das ist.
Ja, gut, ja. Also das ist sehr direkt in der Einwahrung.
Ich ergebe mich hier ein zweites positives Lachen. Ein zweites. In diesem Zusammenhang würde mich auch mal interessieren, ich weiß, dass es ziemlich schwierig ist, aber würde, vielleicht könnte ich mal versuchen, was würden Sie oder wie würden Sie eine neurotische Störung definieren?
Ja, da komme ich eigentlich,
ja, breiter Begriff.
Ja, wir haben das versteht da was anderes. Oder? Da kann ich mir nicht, das kommt dazu, ja. Das kommt sowieso. Aber wir haben einfach, dass wir direkt hierher, wir sind zu Recht hier moniert worden, dass wir hier uns in Fremdwörtern ergehen. Ja, Traumatisierung, Trauma, kommt aus dem Griechischen, das ist also ein Schmerz, der auslösend ist. Vielleicht ist ja hier jemand, der das noch besser weiß als ich, der uns das sagen kann jeweils. Traumatisierung ist etwas, was die Schmerzen auslöst. Es gab früher, als ich Kind war, nicht Hansaplatz, sondern Traumaplatz. Nicht, da soll der Schmerz vorbei sein, das ist Traumaplatz. Das ist das Trauma, das kommt aus dem Regen. Gut,
das ist der Eingriff auf die Traumaplatz.
Ja, ich gehe noch rein vom Wort aus, er wollte wissen, dass der Wort nicht was die Traumatisierung des Kindes auseinandersetzt, was heißt die Wörter, nicht?
Der traumatisierte Kind ist ja immer etwas, was den Körper.
Also, was den Körper gefährdet, was schreibt auf den Körper? Gut, hier muss man natürlich schon dann korrekterweise sagen, Traumatisierungen, die dem Betreffenden widerfahren sind oder seiner Bezugsperson. Nicht? Denn wenn das Kind sieht, wie die Mutter vom Dach fällt, dann wirkt ja auf seinen Körper in dem Moment nichts ein. Nicht? Also gut, da haben wir Traumatisierung. Defizite, das ist ein Manko, ja, oder Manko ist auch wieder Fremdwort. Gut. Und die Deprivation, das ist so, ja, privates, also was mir sehr selbst gehört, nicht den Privatmann, und wenn ich jetzt depriviert werde, dann kriege ich nicht das, was mir privat zusteht. Also wenn, was mir privat zusteht. Weiß jemand eine gute Erklärung für Deprivation?
Vorenthaltung,
ja, beste Erklärung. Zurückweisung, Vorenthaltung, nicht? Deprivation und Frustration liegen also ziemlich auf der gleichen Ebene. Welche Frustration, das kennen Sie auch alle, das ist ja ein sehr gängiges Wort inzwischen. Heute wird ja über die Frustration sehr viel geredet und nicht zu Unrecht. Und Split ist hier, ist eben das, ist Janovs Terminus Technicus, den er verwendet, deswegen habe ich ihn hierher geschrieben, weil wir nun hier beim Kern der Primärtherapie sind. Das nennt man dann also bei uns einfach, das heißt eigentlich Spaltung auf Deutsch oder die Abspaltung eben von diesem, was nicht ertragen werden konnte. Der Teil, wo es dann zu viel wurde. Das Kind weint eine Weile, aber wenn es jetzt nicht mehr geht, jetzt muss es entweder sterben oder es ist weg da. Der Teil, der ist abgespaltet und das ist da, der wird dann verdrängt ins Unbewusste und taucht dann bei uns jetzt eventuell, wenn er das tut, dann sprechen wir von einer neurotischen Störung als Störung auf. Nicht? Ein gutes Beispiel zum Beispiel, Erhard oder Churchill, die auf beide dick waren und rauchten, nicht? Das war, dass da in der oralen Phase irgendwas schiefgelaufen ist, kann man sich gut vorstellen. Nicht? Dass da also Frustration oder Deprivation nicht stattgefunden haben. Und die Primärtherapie nun, die geht den Weg zurück, sie hat dieser Regressionsprozess, geht zurück an die Quellen dieser neurotischen Störung, damals als gesplittet wurde, als abgespaltet wurde, als das Trauma geschah, als das Kind eben in Nöten war. Ja, die nächste Frage, die man sich vielleicht stellt, ist, wann geschah das denn? Und Freud sieht da ja nun einfach, spricht mehr oder weniger von der Kindheit, aber das wissen Sie besser als ich. Wann Freud also die Entstehung der Neurose ansetzt? Janov spricht also in Urschweif, steht aber vorwiegend von der frühen Kindheit. Und dann kam eben Le Boyer und dann wurde eben, sagen wir mal, sehr viel Wert darauf gelegt, oder wurde das Hauptgewicht eigentlich auf das Entstehen der Neurose, wenn es Traumatisierung, die Ursache waren, aufs Geburtstrauma gelegt und das wird es auch heute noch, allerdings sieht man nun das Geburtstrauma nicht mehr so zentral, wie das damals war, als es aufkam. Es gab dann noch den Lang in England, der hat sich auch mit dem Geburtstrauma sich sehr befasst und der Geburt überhaupt und der Zeit davor auch. Selbstverständlich auch die Zeit, während das Kind noch gar nicht geboren ist, aber die Mutter bereits schwanger mit dem Kind ist, kann eine Zeit sein, in der bereits die Neurose des Kindes, der später geborenen Kindes entsteht, indem eben einfach über das System der Mutter eben irgendwelche Schockerlebnisse sich auf das Ungeborene übertragen. Und ich möchte mal sagen, so weit geht vielleicht so die konventionelle Primärtherapie in ihrer Vorstellung von dem Zeitpunkt der Entstehung der Neurose. Da gibt es natürlich die Ultras, die gehen da weiter zurück, die sagen, ja, die Neurose, die kann auch in einem früheren Leben entstanden sein. Nicht? Das ist der die Reinkarnationstherapie, Detlefsen. Und die Super-Ultras, die gehen dann bis zu der Zeit, als wir noch Zellen waren, mit der Zellkernerinnerung, nicht? Die gehen dann also daran, dass man eigentlich das, was uns als Zellen widerfahren ist. Und die Ober-Super-Ultras, die gehen dann ins Mineralreich zurück. Ich nenne das ja mal spaßeshalber, dass also das, was wir, als wir noch Mineralien waren, in diesem weit zurückgehenden Evolutionsprozess, was uns da Böses widerfahren ist, dass das heute unsere Neurose bestimmen kann. Wir lachen darüber, ich lache damit. Es gibt Leute, die das also einigermaßen beeindruckend wiedererlebt haben. Und ich selbst habe, meine Einstellung selbst dazu ist, ich nehme das alles zur Kenntnis, fühle mich als Therapeut allerdings nicht so sehr in der Lage, sagen wir mal, das überarbeiten zu können, sondern ich gehe also zurück bis zur Zeugung. Nicht? Und das ist also so das Herkömmliche im Therapiebereich. Wenn einer eventuell, ich glaube nicht, dass dann kein guten Gewissen sagen, ja, du musst das, was hier als Zelt an der Pan ist, feilen, dann geht es der Glück, da würde ich mich nicht wohl bei fühlen. Ich wollte Ihnen das aber nur mal korrekterweise sagen, wann ist die Neurose entstanden? Und jetzt, was geschieht in der Primärtherapie, habe ich mir jetzt als nächsten Stichwort aufgeschrieben. Ja, es ist also so, man kann es nur einfach sagen, es ist einfach das Wiedererlebnis des traumatisierenden oder des defizitären Erlebnisses, ist eigentlich das, was die Primärtherapie anstrebt, und zwar nicht nur das Wiedererlebnis, sondern auch die Bearbeitung. Und zwar, indem der Teil bearbeitet wird, der eben damals so schlimm war. Es handelt sich also im gewissen Sinne um eine Erstbearbeitung, die damals für das Kind zu viel war. Und wie geschieht diese Bearbeitung? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, nicht? Man kann ja auch einfach sich hingehen und sagen, so war das damals, das habe ich nicht erlebt, nun habe ich das bearbeitet. Oder ich schreibe das auf. Er geschieht eben durch Gefühlsausdruck, das ist das Wichtige. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt diese ganzen Therapien, die sich, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an Behaviorismus und Verhaltenstherapien, also diesen ganzen, auch die kommen irgendwie zu diesem Punkt hin. Aber sie bearbeiten es anders. Und das ist also ein sehr wichtiger Punkt. In der Primärtherapie oder Janov geht davon aus, dass man dieses Material, das damals verdrängt werden musste, weil es zu stark war, jetzt nur, er sagt löschen, ich sage vorsichtigerweise entschärfen, nur entschärfen kann, wenn man das wieder erlebt, wie es das Kind damals getan hätte, wenn es es gekonnt hätte. Durch Schreien, durch Strampeln, durch Gefühl zu Ausdruck. Das heißt, die Gefühle, die damals unterdrückt wurden, werden mussten aus Schutz der eigenen Existenz, die müssen heute von den Patienten in der Weise nachvollzogen werden, damit das aus dem System rauskommt. Es nützt also nicht, dass man darüber spricht oder auf irgendwelche anderen Weise, NLP zum Beispiel, Metaphern und so weiter, diese ganzen schönen Sachen, die es da gibt. NLP, neurolinguistisches Programmieren, gehört auch hier in dieses Weiterangebot sehr, sehr in zur Zeit in Deutschland. Und sehr durchdacht, geht auf Milton Erickson zurück. Es genügt nach Janov eben nicht, dass man das irgendwie weiß oder darüber liest oder sich sonst damit beschäftigt, sondern man muss es ausdrücken, so wie es damals nicht ausgedrückt werden konnte. Und das ist eigentlich einer der Zentralpunkte der Primärtherapie. Und dieser
Darf ich mal sagen, ja. Du hast schon mal davon gesprochen, dass du diese Zeugung zurückgehst. Ich meine, das hast du so nebenbei mal hier in den Raum geworfen.
Ja.
Also erstmal ist es so schwer vorzustellen, wie man dahin zurückgeht. Ja. Aber dann frage ich mich, ob die, also mir
ist klar, dass
ich was ausdrücken kann, was
gemacht hat. Bei der Embryologie. Also, ja. Das habe ich auch. Also ich habe ehrlich gesagt mit der Zeugung, ich habe also etliche Patientinnen kennengelernt, die denen in ihrer Wiedererinnerung Abtreibungsversuche der Mutter noch die Werkzeuge gekommen sind. Stricknadeln und so Zeugs. Nicht? Das haben die und das habe ich ihnen auch geglaubt. Aber natürlich kann sie jetzt, da hast du völlig recht, kann sie nur nicht wie der Embryo damals, sondern das kann sie nur mit ihren jetzigen Mitteln, also wie sie, wieder, indem sie darüber weiter unterbütet, da komme ich gleich zu was sie tut. Wie ein Embryo seine Gefühle ausdrückt, das weiß ich auch nicht. Herr Strampeln allerdings, also ein Embryo meldet sich ja nicht, vor allem in der Spätphase der Schwangerschaft, da wissen manche Mütter ja ganz, erleben ja ganz erhebliche Kindsbewegungen und Strampeleien und so weiter. Also es kann sein, dass das auch schon eine Ausdrücke der Unzufriedenheit oder emotionale Ausdrücke sind. Das wissen wir nicht. Und vielleicht ist es da zu machen. Aber du hast völlig recht. Es ist auch eigentlich nicht wichtig, dass ich jetzt, als Therapeut die Patienten sage, das musst du nun so nacherleben, damit du das löscht, sondern das weiß ich eigentlich selber. Ich als Therapeut stimuliere eigentlich nur das Wiedererleben des Damaligen. Ich stimuliere das und ermuntere ihn zur Bearbeitung. Es gehört sehr viel Mut dazu, jetzt etwas zu tun, was einen damals umgebracht hätte. Nicht? Das darf man ja auch nicht vergessen. Im System ist ja gespeichert, wenn ich das tue, komme ich um. Und die Erinnerung ist auch noch da. Man muss also Mut haben, daran zu gehen. Das ist meine therapeutische Arbeit. Und wie er das dann macht, da kann man nur hoffen, dass es das dann ist. Nicht? Aber ich natürlich schwer bei Ihnen, er sagt, ja, das war sehr schön, aber so hätten er wohl nicht ausgedrückt, also war nicht stolz. Das kann ich nicht machen. Das ist nicht möglich. Ja, und wie sieht dieser Gefühlsausdruck aus? Sie kennen das alle, diese Wörter, Schmerz, Trauer, Angst, Wut, Scham, Schuld. Nicht? Das sind nur die Gefühle, die da rauskommen. Und es wird demzufolge Gewalt, es wird gewütet, getobt, geschrien, es wird gezuckt, gezittert, geröchelt. Es kommt zu Erstickungsanfällen und vielen anderen Dingen, wie sich Ihnen der Ausdruck dieser Gefühle darstellt. Man geht auf jeden Fall zurück in die Kindheit, man geht zurück zu Mutti und zu Vater von damals, nicht zu den alten Reisen, die da heute irgendwo in Friedenau wohnen oder was, sondern wirklich zu damals, wie diese, es ist auch kein Zweck, dass man heute da hingeht und schlägt die zusammen oder so, sondern man geht damals zu den damaligen Gesundheitsversorgung zurück. Und man wird wieder zum Kleinkind, zum Baby oder zum Neugeborenen, man erlebt die Geburt wieder und das, was eben damals an Schmerzen nicht verkraftet werden konnte, das wird ausgedrückt. Ja, war da noch eine Frage eben gewesen? Ich glaube, ich weiß nicht, ob neben Andreas Kassel an das jemand gemeldet hatte.
Ja.
Ja?
Sie haben vorhin gesagt, dass wenn es passiert, dann kommt es zu Neurose und dass nicht hier alle neurotisch sind. Hat man sich irgendwie angehört.
Das sind nicht alle neurotisch.
Ja, aber ich denke, es sind wahrscheinlich die meisten mitnehmen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, nämlich deswegen, weil das völlig stimmt. Also es ist natürlich so, man kann sagen, jeder ist neurotisch. Ne? Das ist ja auch die Definition der Psychose, ist ja auch die, dass jeder ein bisschen schizophren ist. Nicht? Ganz immer muss ich eher Sorgen machen, wenn man nicht schizophren ist. Nicht? Also jeder ist ein bisschen, ist ein bisschen, und dann gibt es eben, aber was ist jetzt auch mal so der Normalstand oder so, oder bei Tests, nicht wahr? Also wenn 2000 das haben, das ist normal, aber nur einer, das ist der. Und so ist das auch mit der Neurose. Ich glaube, dass jede Zeitepoche ihre Neurosen hat und auch ihren Begriff hat, wie weit das krank ist oder nicht. Und das ist richtig. Also objektiv könnte man, da haben Sie völlig recht, sagen, ey, wahrscheinlich sind wir alle, die hier drin sind, neurotisch, nicht? Und ich kann mich deprimiert, je nachdem nur versuchen, ein bisschen weniger neurotisch zu sein, als ich vorher war. Und wann ich gesund bin, das wird nach anderen Kriterien definiert, nicht? Das geht also dann nicht so nach Objektiven, nicht? Sondern Belastungsvermögen und Verarbeitungsvermögen, Belastbarkeit und kann ich funktionieren, fühle ich mich wohl und solche Dinge kommen damit rein, nicht? In den psychologischen Gesundheitsbegriff.
Das kommt auch vom Lauf dieser orgastische Welle. Ne?
Also, dem Jennifer Charakter oder was?
Also diese Beweis der Gesundheit.
Ja, also die haben wir alle übertrieben, da reicht genauso übertrieben wie Janow. Den realen Menschen gibt es überhaupt nicht. Und ohne Abwehr ist keiner. Das ist ja alles ein Alt. Auch Reich hat genauso mit seinem Jennifer Charakter oder Hubbard mit seinem Clear oder der Super Clear, den man dann wird, wenn man Scientology macht, nicht? Die gibt es alle gar nicht. Das wären Idealfiguren, die erstarrt. Ich stehe ja nur noch super clear so da. Die erste Bewegung, die sie machen, ist falsch. Da sind sie schon clear. Weil sie dann irgendwas schon nachweisen, dass das nicht stimmt. Nicht? Und so. Also das sind Ideal- oder Fernzielvorstellungen, die haben, was sich in ihre Theorie verlieben. Und da sind also Janow, Reich und Hubbard sich gleich. Und wer das sehr schön untersucht hat, ist Kerry, der Radix-Begründer, Charles Kerry. Der hat eine sehr gute Abhandlung darüber geschrieben, über diese Superziele der großen Therapiebegründer, nicht? Und dass das nicht erreichbar ist. Ja.
Ich würde da nur noch eigentlich mal dazu sagen, das ist ja also nicht nur der Zeitgeist, der darüber entscheidet, also das Begriff, der Begriffsdefinition,
ja,
sondern eben auch ganz stark die Kulturen. Nicht
mehr. Ja.
Denn was hier als neurotisch gilt, das muss bei Afrikanern als vollkommen normal gelten und umgekehrt.
Also ja.
Das ist ja das ungeheure Region.
Ja, natürlich.
Und daher finde ich es auch ungeheuer schwer.
Ja, in dem Augenblick, wo man es objektivieren will. Wenn man natürlich den Betreffenden selber fragt und entscheiden lässt, ob er krank ist oder gesund, dann wird es ja leicht. Aber das stimmt.
Das ist dann wieder ein falsches Gefühl.
Oder? Ja, genau. Und der Konflikt dann mit unserem System, mit den Kostenträgern, die sagen, ja, ist er nur krank oder nicht? Er sagt, er wäre krank, wir meinen nicht und so. Und dann stehen wir als Therapeut immer dazwischen drin. Nicht? In der Behandlung kann ich es leicht akzeptieren. Aber jetzt der Kostenträger will jetzt, sagen wir mal, irgendwelche Äußerungen haben vom Therapeut, da kommt der Konflikt dann. Ja.
Ich habe auch noch eine Frage.
Ja?
Hat sich die Neurose Ihrer Meinung nach jetzt herausgebildet aus einer Ursache oder sind da mehrere Ursachen dazugekommen? Wie ist es jetzt mit dem Urschrei?
Ja, das weiß ich auch nicht. Das liegt wohl bei jedem selbst. Nicht? Also ich könnte mir vorstellen, oder ich nach meiner Erfahrung, ich habe noch keinen Neurotiker getroffen, der aufgrund eines einzelnen Erlebnisses also neurotisch geworden ist, aber ich möchte auch das nicht voll ausschließen. Also vielleicht würde mich jemand dann gleich korrigieren. Denkbar wäre es, nicht? Also wirklich sehr grausamer und langanhaltender Abort seiner Mutter, die verreckt langsam und wird gequält und das Kind muss das sehen, ist gefesselt. Und so eine Geschichte, also das ist eine fürchterliche Sache, ich bin jetzt entschuldigt, dass ich sowas jetzt ausmale. Könnte ich mir vorstellen, aber in der Regel ist es so, außerdem haben wir mit den Traumatisierungen, also die Defizite sind auch wichtig, die stehen zwar hier ein bisschen in der Ecke, aber die Defizite tragen sehr dazu bei, vor allem in den guten Familien, wo man sehr auf die Kinder geachtet hat, dass sie auch wirklich alles haben. Und dass es ihnen gut geht und sehr viel Aufmerksamkeit den Kindern gewidmet hat, da sind es meistens die Defizite, nicht? Und nicht, dass der Vater dann irgendwie mit der Tochter da was Verbotenes gemacht hat oder so. Nicht? So und die Defizite sind ja genau das Gegenteil von dem, was Sie fragen. Das sind eine Vielzahl von kleinen Erlebnissen, die dann eben das auslösen, nicht? Aber bitteschön, also es war auch also ein ganz gewaltiges, einmaliges Erlebnis, Neurose auslösend. gewesen sein. Ich könnte es mir bei einer Klaustrophobie vorstellen, nicht? Also bei ganz spezifischen Dingen, wenn jemand einfach in den Fahrstuhl rein will, wer einfach Angst hat, in den dunklen Raum zu gehen, das kann vielleicht auch eine grausame Nacht in den Keller gesperrt, einen dunklen Kohlenkeller und kein Licht zurückgehen. Nicht? Das ist also bei gewissen Phobien, auch bei Tierphobien oder Katzenphobien und solchen Geschichten, könnte ich mir vorstellen, dass da also, bloß es erschöpft sich meistens das Krankheitsbild bei der Phobie, nicht nur, dass er eine Katzenphobie hat, dann kommt er meistens gar nicht in die Therapie, sondern hinzu kommen noch andere Erscheinungsbilder seiner Neurose und dann erfällt das Bild. Dann wäre zwar dieses eine Erlebnis kausal für diesen Ausdruck der Neurose, in Form der Phobie, aber sie drückt sich auch noch auf andere Weise aus und das kann er wahrscheinlich nicht auf dieses Erlebnis zurückführen.
Ja, denn ich sehe es von der Warte her, ein Kind ist ja wahrscheinlich mehrmals in dem jungen Leben lebensbedroht.
Ja.
Also kann ich aus meiner Kindheit jetzt sagen, ich habe das da so für mich festgestellt.
Ja.
Und das dann kompensiert.
Das möchte ich auch annehmen.
Das ist eigentlich der Wille, wenn der getroffen wird. Das ist ja genauso ein Eingriff. Also wenn der wirklich wird, unerstammt, das ist ja das existenziell bedroht.
Ja, genau.
Und wenn dieser Erlebnis immer wieder kommt, dann wird eigentlich der Bock gelenkt. In welche Richtung? Wenn ich immer gegen mich weg, das heißt, ich will Zuwendung haben, erfahre aber immer wieder die Abwendung, dann muss ich sehen, wo ich damit plane. Der Kind ist ja hilflos.
Genau.
Bekommt ja keine Unterstützung von den Eltern. Und das kann dann für den Beziehungskonflikt so sich auswirken, dass ich die selber Zuwendung auf meinen Vater versuche, und das hat sich dann unterschieden.
Ja.
Passiert.
Ja.
Und dazu ist es besser, dann diesen eigenen Konflikt aufzuerleben oder neu zu erleben. Und in unserem Körper sind immer wieder Informationen drin. Und ich frage mich, wo bleibt eigentlich der Körper, wenn Sie abschreiben und sagen, das passiert ja auf keinem Bobby-Sign, dass ein Kind sich abschreibt, wird sich den Körper empfinden.
Ja, freilich. Ich meine, der Körper ist ja von allem, ich finde ja von der ganzen Person. Ich sage jetzt, dass er spielt irgendwo nur. Das ist ja, Gernot geht ja sogar so weit, dass er da also in seinen Büchern jetzt vor allem im Home zusammen jetzt auch organische Veränderungen nachweisen will und den
Stress mit organischen Veränderungen.
Ja. Bloß, es ist so, ich meine, es führt ein bisschen zu weit, wenn wir uns jetzt auch mal in den Mechanismus der Abspaltung und auch in die eventuellen organischen Vorgänge da jetzt, das würde über den Rahmen dieser Veranstaltung hinausführen, aber es ist völlig richtig, der Körper ist natürlich dabei, voll in Mitleidenschaft gezogen.
Ja, bitte. Kann man wohl auch nicht sogar jetzt ein junges Alter hervorgerufen werden, also zum Beispiel die Nausezüge, die Kindheit, kann das sein, also immer im Lächeln und immer liebt und irgendwann kommt, vielleicht wird die Verwaltung des Vaters gesetzt oder so.
Jetzt macht er das nicht mehr mit.
Kann das sein, dass da ist, wo muss die Kindheit liegen, dass die Kindheit.
Ja, mir stellt sich das, was Sie da sagen, so vor, dass er einen guten Grund hatte, mit 16 noch dieses Verhalten einen Tag zu legen, dass also seine Deprivation tatsächlich in die frühe Kindheit zurückgeht. Reiter, der immer noch nicht aufgegeben hat, die Hoffnung, dass er es kriegt. Und dieses Verhalten sich jetzt also perpetuiert, wie man sagen kann, und dass er jetzt doch damit ankommt. Und er sagt der Vater natürlich, nee, bist du fast erwachsen, ich gebe dir das nicht.
Nee, ich meine, der Vater vergewaltigt
die 16-Jährige, sonst
immer alle
fertig
und glücklich war.
Und der Vater, was
vergewaltigt?
Ach so, wie man das hat. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich meine, das heißt, nein, also ich will da jetzt keine Altersgrenze festlegen, auch wenn ihr vielleicht ein paar Freunde anders seid, Freund hat sich sehr ausführlich damit befasst. Nicht? Natürlich auch wenn ein Erwachsener vergewaltigt wird, ist er schockiert und ist beeinträchtigt. Nicht? Das ist ja auch, nicht? Und es ist eine Frage, wir zeigen, ob er deswegen nur neurotisch ist, wenn er da jetzt da mal 2 Jahre unter diesem Schock leidet. Das ist eine Frage der Definition. Und bei dem 16-Jährigen Beispiel weiß ich noch nicht, ob sich das eine. Wahrscheinlich wird der 16-Jährige es nicht so verdrängen oder die 16-Jährige, nicht? Sondern die wird das schon weiter im Kopf haben, nicht? Und wird vielleicht eine Mordsbruder entwickeln oder irgendwas. Dann würde ich sagen, das ist eine aktuelle Geschichte mehr. Bei der Neurose ist ja immer die Voraussetzung, dass der Betreffende gar nicht mehr weiß, warum er eigentlich Neurose ist, was da gelaufen ist oder nicht mehr das auch nicht mehr nachvollziehen
kann. Nein, kann das nicht mehr passieren.
Ja, aber ich will es ja nicht festlegen, wenn ich jetzt ja sage, guck mal, ich weiß mir nach, dass der Freund da mit einem 17-Jährigen noch eine Neurose bildet, das Ding da, aber das erscheint mir unwahrscheinlich. Ja. Wie ist es denn? Sind Sie schon müde oder irgendwas, oder soll ich hier weitermachen? Ich will ja nicht hier. Kein Sauerstoff, nicht? Bevor wir die Pause gehen, wollte ich sagen, diese Bücher hier, diese gehören lieber zu meinem privates
Rüstzeug. Ich habe die aber hier, ich gehe nachher noch, naja, damit Sie vielleicht in der Pause da mal reingucken, aber lassen Sie bitte liegen. Die sind aber nicht zum Verkauf, sondern das sind meine eigenen. Hier ist noch meine Dissertation in Amerika über die neueren Formen der, der Therapieformen innerhalb der humanistischen Psychologie. Und wenn sind, ich möchte jetzt vielleicht etwas raschen. Ja, jetzt werden Sie natürlich fragen, ja, was ist das denn mit Primärtherapie? Wie geht das denn jetzt vor sich? Was spielt sich denn da ab? Sie ist also im Wesentlichen, so wie Jan das konzipiert hat, eine Dialogtechnik, die sich also, sind wirklich aber Monologe. Es ist nicht wie beim Psychodrama, dass also, sagen wir mal, ein Rollenwechsel stattfindet, wo ich, sagen wir mal, auch als Betroffener dann die Rolle meiner damaligen Bezugsperson übernehme, das tue ich nicht, sondern ich bleibe immer, ich rede mit meiner Mutter und sage, oder mit meinem Vater und sage ihnen das, was mich bedrückt. In Form dieser Monologe spielt sich das ab, und das ist ja auch die berühmte Geschichte, wie Jarnoff das Ganze irgendwie entdeckt haben will, dass also in einer Sitzung einer da seine Mutter angerufen hat und dann fürchterlich angefangen hat zu heulen, und dann hat Jarnoff ihn ermutigt, das mal fortzusetzen, und da ist er dann auf diese Geschichte gekommen. Das ist natürlich nicht das Einzige. Es handelt sich also um den Ausdruck von Gefühl und alles, was diesen Ausdruck der Gefühle fördern könnte, und das liegt natürlich weitgehend auch nur bei Therapeuten, an seiner Aufmerksamkeit und an seinen eigenen Fähigkeiten, die jeder auf seine eigene Weise entwickelt hat, kommen natürlich auch andere Dinge dazu. Das können Körperberührungen sein, es kann sein, dass der Therapeut den Patienten in den Arm nimmt, er hält ihn, er streichelt ihn, er lässt ihn an sich schmiegen oder er spornt ihn an, oder er kann auch das Gegenteil tun, wenn der Patient eine Bedrohung erlebt, kann er gegenüber dem Patienten diese Bedrohung noch verstärken, dass der Patient diese Bedrohung noch verstärkt erlebt, und derartige Dinge. Es ist allerdings, und das ist häufig gerade bei den Neuankömmlingen in der Primärtherapie, diese Vorstellung vorhanden, die nicht zutrifft, dass man nun eigentlich das kriegt vom Therapeuten, was man damals nicht gekriegt hat. Nicht? Also diese unaufmerksame Mutter und ein unaufmerksamer Vater, der einen damals nicht gehalten hat, nun tut der Therapeut das ja wohl hoffentlich. Der wird einen ja nur so lange halten, bis man gesund ist. Das ist nicht der Fall. Auch das hat man mal therapeutisch nutzen versucht beim sogenannten Reparenting. Nicht? Da hat man also gesagt, jetzt müssen also diese Dinge, die man damals nicht hatte, die kann man jetzt wiedergeben. Das hat sich aber nicht, so viel ich weiß, bewährt. Nach Jarnoff kann es gar nicht funktionieren, weil diese Bedürfnisse sind frühkindliche Bedürfnisse, die ja der Erwachsene nicht hat. Der Erwachsene hat ja ganz andere Bedürfnisse. Aber dieses, was das kleine Kind nicht gekriegt hat und was bei den Erwachsenen, also was unerfüllt geblieben ist, bei den Erwachsenen jetzt wieder hochkommt, ist irreal. Und ich kann also Irreales nie befriedigen nach Jarnoff. Ich kann also, da kann ich mich jung und dämlich, da kann ich also noch so schön die Mutter für den spielen und am Ende Tag und Nacht, es wird nie reichen. Der Patient wird letztendlich das zwar genießen in dem Augenblick, er wird aber immer unzufrieden bleiben. Das ist das Fatale. Es ist aber auch die Hoffnung eben vieler, und es ist eine der ersten Enttäuschungen des Neuankömmlings in der Primärtherapie, dass man ihm den Zahn ziehen muss. Nicht? Jetzt geht es mir endlich gut, jetzt habe ich endlich diese Supermutti oder diesen Supervater im Therapeuten gefunden. Der wird mir das jetzt geben, was ich damals gekriegt habe, und dann bin ich gesund. Und das ist nicht der Fall. Nicht? Also, wenn ich eben gesagt habe, anschmiegen, streicheln, ja. Um überhaupt, sagen wir mal, im Patienten vielleicht die Erinnerung an dieses Defizit noch zu verstärken. Ach, so war es, das hatte ich nicht, oder so ist das, und auf dieser Ebene heilig. Schon, aber nicht, um ihm jetzt etwas zu geben, was er damals nicht hatte. Das funktioniert also nicht. Das funktioniert nicht nach Jahren, noch nach meiner eigenen Erfahrung nicht. Und man muss eben sehr vorsichtig sein, dass man noch nicht auch zu viel Streicheleinheiten austeilt und dann den Patienten verwöhnt und er wird dann zu faul, nicht irgendwie eigentlich in Sache zu gehen, die zu verarbeiten sind. Das ist die Schwierigkeit. Im Übrigen arbeitet die Primärtherapie weitgehend klientzentriert, wie man es auch von Carl Rogers kennt. Das heißt, es wird erstmal ein sogenannter Rapport hergestellt. Wenn der Patient nicht ein gewisses Vertrauen zum Therapeuten haben kann, wird er sich wahrscheinlich nicht fallen lassen. Das hat nichts mit der Übertragung zu tun, die nun in der Analyse hergestellt wird, oder in den ganzen Übertragungsthematiken möchte ich gar nicht groß eingehen. Die Primärtherapie braucht sie nicht. Die Übertragung will sie nicht, hat sie natürlich, muss ich mit ihr auseinandersetzen, das ist richtig. Aber sie ist nicht Teil des therapeutischen Instrumentariums. Ich meine mit Client-Centered Approach folgendes, was Rogers den Frame of Reference nennt, das kenne ich leider noch Englisch, also der Referenznamen, aber es ist vielleicht, kennen Sie diesen Terminus, Frame of Reference, und zwar und es ist eine grundlegende klientzentrierte Arbeit, dass man grundsätzlich und immer sich in dem Frame of Reference des Klienten bewegt. Das heißt also, dass man nicht irgendwie aus seinem eigenen Frame of Reference Stellung nimmt. Nicht? Wenn irgendwie, sagen wir mal, ein junges Mädchen zu einem Therapeuten käme und sagt, ach, ich bin so hässlich, ich fühle mich überhaupt nicht wohl, ich bin richtig depressiv, weil ich so furchtbar hässlich bin, und der sagt, Sie und hässlich sind ja wunderbar, wir müssen sofort heiraten, wenn ich ein paar Jahre jünger wäre, dann komme ich aus meinem Frame of Reference und bringe das da rein, das nützt ja gar nichts. Nicht? Das gibt zwar auch solche Therapien, wie das, die den, die Person ist, in den Frame of Reference des Therapeuten rein, und das wird nicht getan in der Primärtherapie, sondern hier, wir liegen uns ausschließlich im Rahmen des Frame of Reference des Klienten, und das hat zur Folge, dass er den dicksten Hammer bringen kann, das ist okay. Nicht? Ich werde ihn nie kritisieren dann. Ich werde, wenn er sagt, er hat heute meinetwegen seine Frau Windel geschlagen, dann ist das okay. Und wenn sie kommt und sagt, sie hat ihm da also Gift in die Suppe gemischt, dann denke ich mir, hoffentlich kommt sie morgen noch wieder und sitzt in der Gefängnis. Aber das ist okay. Ich bewege mich in seinem Frame of Reference. Ich nehme nicht Stellung, ich bewerte nicht. Ich komme nicht mit der Moral an und sage, ach nein oder nein. Nicht sie ist mein Patient oder er ist mein Patient, der andere interessiert mich nicht. Wenn ich jetzt eine Paartherapie mache, ist das ein ganz anderes Spiel. Und da kann man dann auch in Probleme kommen. Aber er ist oder sie ist mein Patient. Ich bewege mich ausschließlich als Primärtherapeut im Frame of Reference, genau wie in Rogers, in der klientzentrierten Therapie, in dessen Frame of Reference. Da schließt Ratschläge aus, zum Beispiel.
Ja, kannst du dich denn dann fühlsmäßig darauf einlassen?
Also ja, das ist mein Problem, da komme ich auch gleich dazu. Wenn ich das nicht verkraften kann, was sie zum Beispiel mit mir miteinander macht, nicht? Und ich meine eigene Frau das auch mit mir schon gemacht habe, jetzt bin ich sauer, dann werde ich meine eigene Wut auch rauslassen, das ist klar. Das gehört zur Therapie dazu, das ist eingebaut, das wollte ich nachher noch sagen. Selbstverständlich kann in der Primärtherapie oder soll sogar, und vielfach wird es als ein Qualitätsmerkmal der betreffenden Institution angesehen, dass das der Fall ist, dass nämlich die Therapeuten selber in ihre Gefühle reingehen, wenn die da sind. Weil man einfach davon ausgeht, wenn der jetzt so beladen ist mit dem eigenen Zeug, kann er ganz ja gar nicht mehr frei für den Patienten und für die Arbeit mitnehmen. Also es kann halt schon sein, dass ich auch rausflippe, das ist richtig. Nicht? Aber das ist in den Therapieverlauf so eingebaut, dass das nicht schadet und den Patienten nicht stören muss oder so. Nicht? Das kann man also in der Gruppe schon gleich sagen, er weiß es, der Patient, es wird ihm vorher gesagt. Und nie würde ich das gegen diese Patientin richten, denn ich weiß natürlich, dass sie mir etwas in mir auslöst, was sowieso in mir drin ist. Und dass sie sozusagen im Fachjargon, und der ist ja unerschädlich, meistens alte Mutterscheiße bei mir aufgewühlt hat, an die ich jetzt rangehe, und mit meiner Mutter befasse ich mich dann auch und nicht mit der. Dass es sich also auch gar nicht direkt eine betroffen fühlen muss. Ja, gut, das ist also der klientzentrierte Teil. Ich wollte sagen, das schließt natürlich auch Lebensberatung und Gebrauchsanweisungen für das Leben aus. Und es lässt sich nicht immer vermeiden, denn der Patient will natürlich auch Ratschläge haben. Und was wir eben als Primärtherapeuten am meisten eben fürchten und umgehen wollen, sind Quasseleien. Nicht? Diese ewigen Quasseleien, die werden da ablaufen. Sie bringen einfach nichts. Nicht? Und selbst derjenige, dem sie was bringen, der kann sich ja was, weiß ich, einen Rentner mieten, der in den Park setzt und den da vorklasse. Und jedenfalls nichts. Sie wollen es halt immer wieder tun. Und das ist so eine der Dinge, die man dann versuchen muss zu umschütteln. Das Sitzungsziel ist erreicht, das habe ich vorhin schon gesagt, wenn der Release erreicht ist, der ähnlich einem bioenergetischen Release ist. Ein Release ist also eine Befreiung, wenn der Druck, mit dem der Patient gekommen ist, in die Sitzung, wenn er von dem befreit ist. Es sieht nur nicht jeder Release gleich aus. Es gibt auch einen kleinen Release und einen großen und einen sehr großen und gründlichen Release. Aber allen ist eigentlich das eine gemeinsam, dass man sich, das merkt man selber, irgendwie wohlfühlt. Man ist erleichtert, man hat etwas freigesetzt. Der Therapeut sieht es, ich brauche nur jemanden in die Augen zu sehen, dann sehe ich gleich, weil ich ihn vorher in die Augen gesehen habe, ob er Release hatte oder nicht, an seinem Verhalten. Und wenn einer noch herumsitzt und rumnörgelt und so weiter, der ist dann noch nicht so ganz durch. Das werten wir als Sitzungserfolg, oder dann ist für dieses Ziel erreicht. Erstrebenswert ist es aber immer, das habe ich vorhin gesagt, wenn eben der Release anlässlich der Bearbeitung von Material aus der frühen Kindheit erreicht wird. Wenn einer also zu seinem Release kommt, weil er jetzt also mit seinem Boss, über den er sich sehr ärgern muss, gründlich abgerechnet hat, er hat seinen Release, dann ist das schön und damit ist das Therapieziel zwar erreicht, die Sitzungsziel erreicht, aber eben das Therapieziel noch nicht. Es wäre nun gut, wenn er noch wüsste, was eigentlich war das früher schon mal so, was war das früher, dass er jetzt auf den so böse sein muss. Hatte er vielleicht einen Lehrer oder mit seinem Vater oder was war da, oder seine Mutter, einen Freund oder irgendwas. Und wenn man da auch ankommt und das bearbeitet, dann ist das eben optimal, wenn man also Schlüsselszenen bei der Arbeit rankommt. Ich hatte das vorhin gesagt, im Unterschied zu anderen Fühltherapien. Es gibt also viele Hier- und Jetzt-Fühltherapien, Therapieansätze, die eben nur, sagen wir mal, zunächst diesen Release anvisieren und nicht unbedingt die Aufarbeitung autobiografischen Materials. vielleicht gerade beim Prozess binden, bin ich auch kurz, indem wir die Schwierigkeiten, sonst denken Sie alle hier jetzt, also Primärtherapie, das ist ja nur wirklich sowas Tolles, das muss ja immer gut funktionieren, wieso gibt es überhaupt noch Neurotiker? Und da will ich jetzt auch über die Schwierigkeiten des Prozesses sprechen. Und zwar unser Hauptgegner ist die Abwehr, nicht? Der Patient wehrt ab, der kommt zwar und will die Therapie machen, aber die Abwehr ist eben, spricht dagegen. Und hier gibt es jetzt so gegeneinander wirkende Faktor, wie es man nennen will, woraus die Abwehr besteht. Das ist, wie man so sagen kann, mal kurz der Krankheitsgewinn. Der vielen aber gar nicht klar ist. Bei manchen liegt es auf der Hand. Es gibt Leute, die tyrannisieren ihre ganze Familie mit ihrer Krankheit und die Familie macht das mit und da leben sie gar nicht schlecht mit. Und das ist dann ihr Krankheitsgewinn. Nicht? Und dieser Krankheitsgewinn, der stärkt die Abwehr. Nicht? Wenn man jetzt, wenn die jetzt merken, jetzt geht es aber der Sache da an den Kragen, dann wollen die nicht mehr. Dass du der Patient überhaupt zum Therapeuten hingeht, das liegt am sogenannten Leidensdruck. Er leidet und dieses Leiden hier veranlasst ihn. Der sogenannte Leidensdruck, der mal ausgesetzt ist und den er dann eines Tages nicht mehr aushält und sagt, jetzt muss ich mal was machen, so geht das nicht weiter. Und so, und dieser Leidensdruck, der bringt dann die Motivation. Die Motivation zur Psychotherapie. Und es ist nun so, mit dieser Motivation zur Psychotherapie, mit der verbündet sich der Therapeut. Nicht? Und er lässt nun, soweit das im Bereich seiner Möglichkeiten liegt, seine Energien in den Prozess einfließen, um die Motivation zu stärken, um ihn zu unterstützen. Weil es also als Therapeut eigentlich oftmals wie so ein Detektiv, warte mal einen Augenblick, aha, da ist ein Punkt, da könnte ich ihn verstärken, da könnte ich ihn motivieren, da könnte er weitermachen und ich kann ihn ermutigen, da weiterzumachen, er verliert vielleicht den Mut, er wird heikel. Ich kann als Therapeut also hier die Motivation stärken, dann kann ich also, das wirkt dann gegen, praktisch gegen die Abwehr. Nicht? Und, und wenn ich die Abwehr stärken würde, was ich natürlich nicht tun darf, dann geht die Motivation in ein. Dann ist nichts mehr da.
Die Abwehr auch dann den Leistungsdruck.
Wie bitte?
Den Leistungsdruck, wenn die Abwehr innerhalb erstmal die Abwehr. Das ist ja auch.
Die Abwehr, ja. Die merkt er schon. Nicht? Die tritt dann schon. Die Abwehr weiß er nicht auf ganz verschiedene Art und Weise. Nicht? Es gibt also da die Neunmal-Klugen, die haben das alles gelesen und so weiter. Die wissen auch alles sofort nach, weil sie nicht ran wollen an das Eigentliche. Nicht? Wenn also auf der Kopfebene brillant, nicht, da die letzten Sachen erzählen, nicht, denen kann man gar nicht widersprechen, die haben sowieso recht. Da kommt man nie gegen an. Aber es gibt verschiedene Formen der Abwehr. Nicht? Also es gibt einfach, dass die Leute sich also auch rein körperlich nicht mitmachen, nicht kooperieren oder irgendwas.
Aber der Zeitpunkt später nochmal zurückzugehen, was heißt, oder du wirst ja durch den Leistungsdruck letztendlich dann auch wieder gescheitert.
Leistungsdruck aber nicht drin, Leistungsdruck.
Die Leistungsdruck halt.
Ja, natürlich. Ich meine, schon wieder bis zur nächsten Sitzung. Jetzt geht es ihm wieder recht schlecht, denn in der nächsten Sitzung ist er natürlich wieder bombig motiviert. Ne? Jetzt müssen wir den nächsten Anlauf geben. Jetzt mit der Abwehr. Es ist also ein Grabenkampf mit der Abwehr häufig. Vor allem bei sehr abgewehrten Leuten. Nicht? Wenn jemand schon sehr viel Therapieerfahrung hinter sich hat, dann ist er natürlich clever geworden. Wobei wieder so ein Therapeut auf den Rücken liegt. Nicht? Und dann ist natürlich dieser Abwehrkampf noch intensiver. Nicht? Und man kann nicht, das will ich liebe es nicht, und das möchte ich auch hier erwähnen, das Wort, ja, und in der Primärtherapie, da wird ja die Abwehr gebrochen und so, und dann geht's los. Wird überhaupt nicht. Also ich bin der Meinung, dass die Primärtherapie, obwohl sie natürlich lautstark vor sich geht, eine sehr sanfte Therapie ist. Wir jedenfalls brechen die Abwehr nie und das tut auch Janok nicht. Es wird also hier nicht irgendwas gebrochen. Das erinnert mich auch so fatal an dieses, der Wille des Kindes muss gebrochen werden. Das war auch leid, dass meine Mutter das Ding erreichte, ich mich auch schon. mein Wille sollte auch gebrochen werden und das ist also, die Abwehr brechen wir nicht, sondern ich meine eigentlich, dass der Therapeut mit dem Patienten als Verbündeten versuchen wir die Abwehr zu umschiffen, zu umgehen. Nicht? So, irgendwie so. Es soll also nie sagen, so konfrontal, jetzt heute hauen wir die Abwehr kaputt. Nicht? Das bringt eigentlich nichts. Und gut, jetzt werden Sie fragen, naja, nur die Abwehr hat denn nur diese Abwehr überwinden und so. was sind denn da die Werkzeuge? Und da sind es hier in Deutschland eigentlich, wo also vor allem die Affe oftmals vom Kopf her kommt, ist es das Atmen. Das Sie erkennen wahrscheinlich schon. Wir haben also, wir lassen den Patienten atmen, und zwar auf eine Weise, wie es auch Wilhelm Reich tut, das Reichste Atmen, und atmen ihn zum Gefühl hin. Das heißt, er atmet, und wie wir hoffen, wird sich irgendein Gefühl zeigen, und so ist das einfach, dass er wütend wird, dass keins kommt, oder dass er Angst kriegt, dass was kommt, oder es fängt an zu kribbeln, oder wird vielleicht ein bisschen schwindelig, dann kommen Ängste, irgendwas wird kommen, und wir versuchen das dann aufzugreifen und damit zu arbeiten. Der Punkt ist der, und damit unterscheiden wir uns zwischen diesen ganzen Atem, zum Beispiel Rebirthing oder dem Atmen der Gurus und der Buddhisten und so weiter, dieser buddhistischen Zen-Buddhismus und so weiter, dass wir nur zum Gefühl hinatmen. Und wenn wir da sind, dann ist uns das Atmen wurscht, dann ist uns das ganz egal. Dann arbeiten wir mit dem Gefühl. Im Rebirthing ist das ganz was anderes. Das Rebirthing ist eine Atemreise, die geht weiter. Da kommen Gefühle, die werden zugelassen, sie begleiten uns. Ein Teil dieses Atemweges werden dann verabschiedet. Wir atmen weiter. Es kommen vielleicht andere Gefühle, die werden ebenfalls zugelassen, man atmet weiter. Und man kommt dadurch letztlich beim Rebirthing, das ist meine eigene Erfahrung, jedenfalls in irgendwelche höheren Zustände, so transartige Erhöhungszustände rein durch dieses Atmen. Das ist wunderschön und das hat aber nichts mit Primärtherapie zu tun, dieses Atmen, sondern was wir machen, wir atmen zum Gefühl hin, und in dem Augenblick, wo wir beim Gefühl sind, ist uns das Atmen ganz egal. Dann verlassen wir dieses Gebiet und arbeiten nur mit dem Gefühl. Natürlich, wenn sich das steigern lässt, atmen wir etwas weiter und wir unterbrechen oder so. Ja?
Das heißt
eigentlich
mit Gefühlarbeit. Also wenn ich hier atme, dann bin ich vielleicht an zu weinen oder zu schreien.
Ja.
Was heißt jetzt arbeiten? Sie lassen es zu, dass sie hier rein. Das
heißt, ja, das ist sowieso.
Aber was heißt jetzt eigentlich arbeiten mit dem Gefühl?
Ja, arbeiten mit dem Gefühl heißt zweierlei. Erstens mal, dass man es zulässt, ist ja der allererste Anfang. Ich stimuliere das Gefühl, nur wirklich zu haben. Zu unserem Anfangsbeispiel zurück, da steht einer auf dem Kurfürsten da und heult, nicht? Dann stelle ich das nicht etwa ab, oder ich bin nicht etwa modern und lasse das zu, der hat ein Recht, sein Gefühl auszudrücken, sondern ich gehe hin und verstärke ihn noch. Und rede mit ihm und sage, was, das ist ja Wahnsinn, da kannst du nur heulen, da muss er ganz anders tun. Oder so. Und wenn einer nur wütend ist und sagt, was, sage ich, ich schlage nur eine Scheibe kaputt, dann ist er nur 20 Scheiben kaputt. Was ist das? Ich ermutige ihn nun richtig reinzugehen in das Gefühl. Er ist ja unsicher, weiß da nicht mehr, was oft nicht, was geschieht denn mit mir? Ja, das weiß ich nicht, das kommt auf den Fall an.
Ja, was Sie reden mit ihm, also oder mit ihr, was gibt es noch?
Ja, also nehmen wir mal an, er atmet und er kriegt von in einen Erstickungsanfall und ich halte ihm die Nase und den Mund zu, dann ist der Erstickungsanfall noch verstärkt. Und ich bin sehr erstickt, kann er verlieren. Dann habe ich gar nichts getan. Oder er hat nicht. Ich will, was Sie machen und wollen. Was Janov will, wir wollen zur Schlüsselszene. Und wir wollen zum Ausdruck des Gefühls. Und ideal ist es, wenn er das Gefühl, was in der Schlüsselszene nicht ausgedrückt werden konnte, was er nicht ausdrücken konnte, jetzt ausdrücken. Das ist unser Ziel. Und dann nehmen wir die reiche Atemtechnik mit rein. Janov ist da, also ich habe das ja schon am Anfang, als diese Abendtafel, die wir aufgemalt haben, gesagt, dass eigentlich Janov seine Therapie konzipiert hat, aus dem, was damals in Kalifornien in der Luft war. Er hat das alles verarbeitet, aber Reich, Perls, Rand und ich weiß nicht, wer noch da. Nee. Ja, Moreno dann ein bisschen auch noch, der war auch das Orientalsprometer, ich war damals in Kalifornien sehr. Man kann einfach mal hingehen nach Kalifornien und sehen, was war denn vor Jahren alles schon da. Man merkt dann eigentlich, dass er das alles verarbeitet, alles zusammengefasst hat. Deswegen sind die Elemente da drin. Ja. Ja.
Ich würde jetzt gerne mal fragen, also Sie haben gesagt, dass Sie mit dem zulassen. Also andere Gefühlstherapien lassen das Gefühl zu, okay, und dann Schluss aus. Ja.
Ja.
Und Sie haben dann weiter gesagt, dass Primärtherapie dieses Gefühl, was kommt, noch verstärkt.
Richtig.
Ja, das ist aber dann im Grunde genommen, weil Sie auch nach der Arbeit fragt, dass ich für dieselbe Frage habe. Also es ist mir auch die Frage, was ist eigentlich der Unterschied? Also für mich war das, was Sie jetzt gesagt haben, nur eine Verstärkung des Zulassens. Weil das heißt, der Therapeut verstärkt im Grunde genommen das Gefühl, um zu erreichen, dass der Patient dieses Gefühl, was jetzt kommt, vollkommen frei rauslassen.
Ja.
Ja? Weil also zu vermuten ist, dass da sowieso noch alle möglichen Blöcke da sind, die dieses Gefühl, was er zwar hat, doch nicht voll zulassen. Also die Hälfte von dem, was eigentlich da ist, schluckt er gleich runter.
Es ist so.
Aber was ist da eigentlich der Unterschied?
Ja, ich will mal so sagen, beim klassischen Psychodrama, wenn da einer, wo Gefühle, also beim klassischen, ich will mich jetzt, ich weiß nicht, wo es Psychodrama häufig steht, Aber beim klassischen Psychodrama, wenn da ein Gefühl, der einer fing an zu heulen, dann war es okay, dann unterbrach man diese Dialogbearbeitung, bis er fertig war mit heulen, dann machte man weiter. Sie können im Psychodrama sofort jedes Gefühl abwürgen, indem Sie den Switch machen, das heißt Rollenwechsel. Jetzt sagt er das, was die Mutter sagt, und schon muss er den Kopf sagen, ja, die Mutter, die sagt das, und schon ist das Gefühl weg. Also im Psychodrama zum Beispiel wurde einfach das Gefühl, wenn es da war und ausgewählt wurde, zu, das wurde toleriert. Und das war's. Wenn in der Primärtherapie jemand an ein Gefühl rankommt, dann geht die Arbeit erst los. Das ist möglicherweise erst das erste Gefühl. Das ist erstmal in einer sehr starken Form. Wer weiß, was unter der Put noch alles liegt. Was kommt da für ein Gefühl? Und über diese Gefühle kommen wir an Szenen ran. Und dann fängt er an. Und dann hat mein Vater. Und das, und wenn es sprudelt, dann kommt, dann entwickelt sich die ganze Autobiografie des Patienten. Da wollen wir ja hin. Nicht? Das ist also Gefühlsausdruck. Und deswegen ist das auch nicht nur eine Arbeit. Körperarbeit ist eben alles. Nicht? Ich komme noch zur Umgebung, die dazu auch beitragen soll. Nicht? Sondern dann fangen wir an mit der Arbeit. Und das Atmen ist uns ein willkommenes Werkzeug, um in diese Zustände ranzukommen. Möglicherweise. Mit vielen Patienten brauchen wir nicht zu atmen. Die legen sich hin und fangen an. Nicht? Aber das kommt eben drauf an. Nicht?
Ja, das ist okay. Das ist alles nochmal für mich, also diesen speziellen
Unterschied. Die Patienten liegen also bei Ihnen auch immer.
Wie bitte? Ja, ja, da komme ich noch zu. Da komme ich noch zu, gleich bei den Werkzeugen. Also, jetzt sind wir auch gerade bei der Abwehr. Als erstes hat man atmen. Eine zweite Möglichkeit, die Abwehr da mal ein bisschen aufzuweichen, möchte ich mal vorsichtig sagen, ist Massage. Und man kann also massieren. Das ist aber wieder an der reichen Arbeit eigentlich nahe dran. Keine Massage, ganz Massage. Man kann besonders die Partien des Körpers, von denen man meint, da hält das fest, die kann man also eben stimulieren, massieren, das ist eine andere Möglichkeit. Eine dritte Möglichkeit, die wohl immer auch angewendet werden muss, ist Zeit und Geduld auf Seite des Therapeuten in der Sitzung. Es gibt Patienten, die warten gerade dazu, dass der Therapeut ungeduldig ist, um dann natürlich zuzumachen. Die kann man also erstmal, die kann man nur so begegnen, dass man weiß, Gott noch mehr Zeit hat für sie, als sie denkt. Wenn sie dann merken, der hat tatsächlich Zeit für mich und der hat mehr Zeit für mich, als ich wirklich je gedacht hätte, dann sind sie schon bereit, einen Teil der Abwehr fallen zu lassen. Nicht? Das ist also die Sache mit der Zeit. Aber sie sagen dann, he will cry out of frustration. Er wird aus Frustration schon irgendwann anfangen zu weinen oder an seine Gefühle kommen. Das ist also die Ausgangs- und Frustrationsmethode. Keinesfalls kann man irgendwas über der Abwehr erreichen, in der Überwindung der Abwehr erreichen, wenn man das tut, was die intellektuellen Patienten immer wieder versuchen, nicht wahr, dass man sich auf Diskussionen einlässt und oder sich so Literalähnliche Klagen wieder anhört, das bringt nichts. Nicht? Also da kommt man nicht weiter. Jetzt zu den Werkzeugen, die Frage war gestellt. Die Werkzeuge sind jetzt also ein abgedunkelter Raum. Die Primärtherapiearbeit ist ein Gegensatz zur reichen Arbeit. Die reiche Arbeit, die klassische, arbeitet bei Tageslicht und wird viel die Augen geöffnet. Das ist nach Primärtherapie nicht der Fall. Sie arbeiten also in einem dunklen Raum, der gar kein Tageslicht hat und einen Dimmer hat, wo man sich also ganz dunkel drehen kann, so dunkel, dass man gar nicht mehr weiß, sind da Wände oder bin ich hier in der Unendlichkeit, irgendwo in schwacher Lichtschimmer, aber ich sehe überhaupt gar keine Wände mehr. Es wird also das Hier und Jetzt im Extrem ausgeschaltet. Und außerdem ist möglichst noch eine Schallisolierung da, sodass von außen keine Störgeräusche reinbringen können und dass der auch innen unbesorgt um die Auswirkungen auf die Außenwelt sich gehen lassen kann und da eben losschreien kann, wenn das ist, was er tun muss. Möglichst noch eine Frischluft, Zufuhr da, sonst geht es über den Sauerstoff, wird es schwierig, also man sollte möglichst sehen, dass man auch eine kleine Frischluft zuführt, einen Ventilator oder irgendwas hat, der wiederum nicht zu laut sein sollte. Es gibt gerade zur Überwindung der Abwehr, oder zur Arbeit mit der Abwehr, soll ich besser sagen, gewisse Werkzeuge, eigentlich zur Arbeit mit einem Gefühl. Aber gerade bei der Abwehr, wir haben also gewisse Aggressionswerkzeuge, das sind Tennisschläger und ein Kissen, mit dem man also in reicher Manier, Sie kennen die alte Holzhackerübung, braucht auf den Klotz zum Beispiel. Das ist eine sehr gute Übung, mit der man also mit Aggressionen rauslassen kann. Man hat ja auch Schlagsäcke, wer das lieber will, die lassen sich auch wirken dann entsprechend, weil ich kann ein bisschen mehr anatomisch so in den Menschen. Ja, man hat einen Punchball, so, wo man so reinhauen kann. Da kann man auch dann, wir haben eine Schlagwand, die hat ja auch eine bestimmte Wand so gepolstert, dass man also nicht auf den Untergrund durchkommt, wenn man gegenschlägt, damit man sich nicht wehtut. Dann gibt es die Encounterbats, mit denen man schlagen kann. Und es gibt biegsame Messer, mit denen man morgen kann. Das sind also die Aggressionswerkzeuge. andere Werkzeuge für andere Gefühle sind Teddybären, Puppen, Schnuller, Windeln, Babymilchflaschen. Also da kann man ziemlich viel einsetzen. Ich persönlich setze von diesen zweitgenannten kaum welche ein, aber sie werden auch in der Primärtherapie immer wieder eingesetzt. Wenn man ins Primal Institute in Los Angeles reinkam, da wo es damals war, als ich die Therapie machte, dann saßen da schon den ganzen Raum Teddybären nach oben und Puppen. Ich weiß gar nicht, ob man die nehmen durfte. Jedenfalls war das schon gleich die, was einen da begrüßte, wenn man reinkam. Der Patient seinerseits wird aufgefordert, Erinnerungsstücke aus seiner Kindheit mitzubringen, wie Fotoalben, Spielzeug von damals, vielleicht Puppen und Teddys aus seiner Kindheit oder Kleidungsstücke von damals. Darauf bin ich persönlich abgefahren. Ich hatte so den alten Bleileanzug, da, den ich als Kind schon getragen hatte, den hatte mir meine Mutter geschickt und da hat mich ziemlich auch an die Zeit wieder erinnert. Das kann alles helfen. Man darf alle diese Dinge nicht überbewerten. Man darf nicht sagen, Primärtherapie geht nicht, wenn er nicht mindestens für die Aggressionsarbeit im Tennisschläger mit dem Klotz oder wenn die Teddybären da sind. Das sind alles Hilfsmittel. Und ansonsten ist der Therapieraum leer. Es hat einen Teppichboden, der auch wieder gepolstert ist, dass man sich nicht wehtun kann. Alle Wände sind gepolstert, dass wenn man gegenrennt, sich nicht wehtun kann. Das ist also eine Gummizelle, wenn man so sagen will. Und da liegt man dann auf dem Boden irgendwo. Das Licht ist dunkel, man weiß gar nicht, wo man eigentlich liegt. Irgendwo gibt es auch den Therapeuten. Ich gehe immer in weiß, damit er sich ein bisschen orientieren kann, dass ich noch da bin und wo ich bin. Und auch in der Gruppe, damit der da also Ängste hat, damit in weiß ist man also am besten sichtbar. Ja, das ist etwa so, sind die Werkzeuge und das ist die äußere Umgebung des Therapiegeschehens. Die Struktur der Therapie, soweit sie nicht bekannt ist, Jarop hat also eine dreiwöchige Intensivphase an den Anfang gestellt, während der man in Los Angeles in einem Motel wohnt und täglich zur Sitzung hingeht, außer sonntags. Und gelegentlich geht man auch in diesen Raum schon in die Gruppe, damit man sich an die Gruppe gewöhnt, denn in der Gruppe findet dann die weitere Behandlung statt, dazu sage ich ja was. Eingeleitet wurde, und das ist es bei Jarop keine einheitliche Regelung und auch bei uns nicht, wird sich immer durch eine strenge Isolation bis zur ersten Sitzung. Also der Patient tritt ein, es findet eine Vorbesprechung statt, er bekommt die Regeln genannt, die den Therapieablauf also unterliegen. Auch Regeln haben wir leider, ich gehe da kurz darauf ein, die sind interessant nicht, aber einige Grundregeln sind erforderlich. Und dann ist er streng isoliert bis zur ersten Sitzung, das heißt, er soll sein Zimmer in diesen 24 Stunden bis zur ersten Sitzung nicht verlassen. Er soll also möglichst bei sich bleiben. Und eine Zeit lang, da steht in einigen Jahren noch Bücher drin, war es auch so, dass er dann wach bleiben sollte die ganze Nacht, um ihn entsprechend schon für die erste Sitzung vorzubereiten. So läuft das also in 3 Wochen ab. Danach wird die Therapie fortgesetzt in Gruppen- und Einzelsitzungen, wobei es von Jahren noch so gedacht ist, dass man eigentlich regelmäßig einmal pro Woche oder ein bis zweimal in 14 Tagen zur Gruppe geht, etwa. Das richtet sich auch nach den Bedürfnissen des Einzelnen und auch bei ihm wieder nach gewissen Zeiten. Manch einer wird mehr Therapie brauchen in gewissen Phasen, manch einer wird auch große Pausen vertragen können und haben wollen. Und man kann aber auch Einzelsitzungen nehmen. Die Gruppensitzung ist keine Gruppensitzung im herkömmlichen Sinne, sondern sie ist Einzelbehandlung im Gruppenrahmen. Das heißt, es sitzen pro Therapeut etwa 6 Patienten in der Gruppe drin und der Therapeut geht von einem zum anderen und arbeitet mit ihm. Und erst wenn alle gleichermaßen die Chance hatten, an ihre Gefühle reinzugehen, also Einzelarbeit, dann wird das Licht hell gedreht und es findet eine sogenannte Post-Group statt, wo nun eigentlich so ein bisschen Gruppenatmosphäre aufkommt, wo man Gelegenheit hat, zu anderen Gruppenmitgliedern was zu sagen, was einem nicht passt oder was man sie gern hat oder dass man sie nicht ausstehen kann oder was auch immer. Gleichzeitig soll man wieder fahrtüchtig werden, man muss ja nach Hause fahren und gleichzeitig hat man in der Post-Group noch Gelegenheit, Reste, die nicht bearbeitet worden sind, doch noch eben nachzuholen. Man merkt, man sitzt noch auf was drauf, das sollte noch bearbeitet werden, so kann man am nächsten Tag, meint man, da schlecht funktionieren. Dann will man also das auch noch bearbeiten, auch dafür gibt die Post-Group Gelegenheit. Ja, und übrigens also der Ablauf der Einzelsitzung, der Gruppensitzung ähnlich, nicht der Therapeut kommt zu einem aus der Perspektive des Patienten und unterstützt einen dabei, in seine Gefühle zu gehen. Angestellt dabei werden eben alte Gefühle, Szenen aus der Kindheit. Das ist so etwa der Ablauf einer Sitzung, sowohl in der Einzel- als auch in der Gruppentherapie. Ich habe eben Regeln genannt. Ich sage mal kurz die Regeln, die wir haben, aber die wohl jeder Therapieeinrichtung die gleichen sind. Eine Regel ist strikte Schweigepflicht, das ist klar, keiner traut sich was zu sagen, wenn er befürchten muss, dass das rauskommt. Und so weiter, besonders wenn, sagen wir mal, Angehörige auch in der Therapie sind und er sagt was über die, und die sind nicht da, lass mich irgendjemand anders das sagen. Dann eben ist außerdem verbannt körperliche Gewalt, das wird vielfach von Außenstehenden nicht gesehen, die denken, Primärtherapie ist etwas Gewalttätiges, ist überhaupt nicht der Fall. Körperliche Gewalt ist ausgesprochen verboten und zur körperlichen Gewalt steht auch Anspucken. Anspucken ist auch verboten. Und genauso ist es auch, wenn man, sagen wir mal, statt mit körperlicher Gewalt gegen Personen, gegen deren Sachen, also jemand hat jetzt seinen Pullover ausgezogen und jetzt kann ich nicht aus Wut, dass ich den keine knallen kann, seinen Pullover zerreißen. Das sind also Dinge, die nicht erlaubt sind. Wir sind eigentlich nicht sehr froh, darüber Regeln aufstellen zu müssen, weil wir im Therapieraum den Patienten ja gerade stimulieren wollen, etwas zu tun, was seinem Normalverhalten draußen nicht entspricht. Und dann endlich mal anders ranzugehen, was er unterdrückt, und damit einzusteigen in seine Problematik. Deswegen stellen wir nicht gerne Regeln auf, aber es hat sich erwiesen, dass ein Mindestmaß in solchen Regeln auch nötig ist. Weil andererseits eben auch der Kleinste oder, sagen wir mal, eine sehr zierliche Frau den Mut haben muss, gegen irgendeinen Bull zu sagen, dass er ein ausgesprochenes Arschloch ist. Und wenn sie das nicht tun kann, ohne befürchten zu müssen, da also jetzt unter Druck gesetzt werden oder wenn eine geknallt zu kriegen, dann funktioniert das nicht. Und deswegen haben wir eben diese Regeln. Und ja, ich will da nicht so in die Einzelheiten gehen, voll zu weit führen. Man kann natürlich jetzt noch empfehlen den Patienten, und das bringt uns vielleicht auch etwas näher an den weiteren Verlauf des heutigen Tages, dass man nicht zu viel essen sollte vor der Sitzung, aus zwei Gründen. Denn wenn man sehr viel gegessen hat, dann ist man faul und tut nichts. Und außerdem besteht immer die Gefahr des Erbrechens. Und dann ist das für die anderen sehr unangenehm, wenn dann so ein Therapieraum, der vielleicht auch keine sehr gute Lüftung hat, erfüllt ist von dem Geruch des Erbrochenen. Das wäre dann nicht so schön. Deswegen ist also immer so, dass man vor der Sitzung eigentlich gar nichts essen soll und dafür nachher essen gehen soll. Das Prime Institute in Los Angeles war vor allem gegenüber einem Restaurant und die ganze Belegschaft der Gruppensitzung strömt in der Regel nach der Sitzung in dieses Restaurant darüber. Da dachte ich, so ein billig Ding war das. Und haben sich dann da also da mit Suppen und so weiter vollgehauen, weil sie vorher nichts gegessen hatten. Gut, das war der äußere Ablauf. Jetzt möchte ich zu den Indikationen kommen. Und zwar, wo passt Primärtherapie, wann kann man sie anwenden und so weiter. Und da kommt, ich möchte das natürlich nicht zu sehr ausdehnen, dass wir über alle Spielarten von psychischen Krankheitszuständen hier sprechen. Aber die Primärtherapie ist in erster Linie und fast ausschließlich eine Therapie zur Behandlung der Neurose. Das muss man also ganz klar betonen, auch wenn die Bücher und auch wenn Janov selbst einen anderen Eindruck gelegentlich erwecken mögen. Und zwar alle Spielarten der Neurose, als das sind Angst- und Zwangsneurosen, Phobien und auch ihre Begleiterscheinungen, Depressionen, psychosomatische Störungen und diese ganzen vielen Sachen. Der Gegenpol der Psychose in dieser Hinsicht ist der Neurose in dieser Hinsicht ist die Psychose, und für die Psychose ist die Primärtherapie nicht angezeigt. Das schreibt, Janov gibt das nicht so zu in seinen Büchern, das liegt hat zwar einen Grund zumindest darin, dass in den USA der Psychosebegriff nicht so klar definiert ist und nicht so scharf die Psychose von der Neurose unterschieden wird, wie in Deutschland oder wie in Europa. Und das oftmals auch bei den Leuten, die im Kopf herumgeistert, wenn eine Neurose ganz besonders schlimm ist, ja, dann ist es eine Psychose und noch schöner, dann wird es eine Psychose. Das ist natürlich ein ziemlicher Unsinn, denn die Psychose ist etwas Konstitutionelles. Jemand ist entweder psychotisch oder ist es nicht. Und das kann sich nicht dadurch, dass er irgendwas tut in der Therapie, jetzt eine Psychose entwickeln oder so. Die ist da oder sie ist nicht da. Und er kann natürlich auch nicht neurotischer werden. Es können sich höchstens, sagen wir mal, seine Reaktionen, seine Ängste können sich verstärken. Das kann natürlich möglich sein. Entstehungsgeschichte sind die beiden leicht zu trennen. Die Neurose ist irgendwann in diesem Leben entstanden. Und weil dieses Leben eben auch schon bei der Zeugung anfängt, also irgendwann zwischen Zeugung und in früher Kindheit ist die Neurose entstanden, und wo die Psychose entstanden ist, das weiß man eigentlich gar nicht so richtig. Man wird ja auch noch immer bei Psychoseverdacht gefragt, ob der Großvater schon sowas hatte oder sonst jemand. Man hält es also sogar für möglich, dass sie vererblich ist. Und das Material, das psychologisch ist, weiß ich auch nicht aus dieser Welt oder oftmals nicht aus dieser Welt. Wenn jemand Stimmen und Botschaften hat oder jemand einen Auftrag ausfüllt vom Mars oder wenn jemand eine Lanze spürt, die ihn durchbohrt, das könnte vielleicht noch ein Erlebnis aus seinem autobiografischen, erfassbaren Leben sein, dass irgendein Druck hier mal war. Aber wenn er auf dem Scheiterhaufen steht und jetzt werden also die Scheiter angezündet und jetzt verbrennt er, dann ist das sicher nicht etwas, was er also in diesem Leben erlebt hat. Nicht? Und dieses Material ist eben in der Primärtherapie nicht bearbeitbar. Und das ist tragisch. Das ist aus folgendem Grund tragisch, weil, was ich vorhin schon mal am Anfang sagte, über unsere Welt oder unsere Zeit oder unsere Kultur, also das eben hier noch dann besser definiert, Der will ja dann alles in den Kopf verlegen und lässt das Gefühl nicht zu. Und die armen Psychotiker, die haben es dann noch schlimmer. Denn die kommen mit Kisten, wo jeder sagt, hier, nicht? Denn wenn die sich für irgendwas anderes halten und dann mit Dingen kommen, die irreal sind, dann werden sie noch weniger angenommen. Und die Folge davon ist, dass gerade die Psychose in die Primärtherapie reindrängen, aus dem einfachen Grunde, weil sie wissen, da werden sie angenommen. Das hängt damit zusammen von dem Frame of Reference, dass wir grundsätzlich den alles, ihm alles abnehmen und alles ernst nehmen, was er bringt. Er kann bringen, was er will, das wird den Therapeuten höchst interessieren und damit wird er sich befassen. Da, wo er also woanders nicht ernst genommen wird, abgelehnt wird, möglicherweise, wenn er dann besteht, dass es so ist, der Löwe springt wirklich und keiner glaubt es ihm, da ist kein Löwe. Und er wird jetzt, dreht jetzt durch, dann kriegt er eine Beruhigungsspritze. Die Primärtherapie würde das nie tun, sie nimmt den Löwen ernst, wir treten in Verhandlung mit dem Löwen, wir beschäftigen uns mit dem Löwen. Und deswegen drängen natürlich die Psychosen in vermehrtem Maß in die Primärtherapie rein, weil das eine Therapieform ist, die ihn mit seinem Material ernst nimmt und ihn anmeldet. Das Tragische daran ist, dass sie nichts an seinem Material ändern kann. Und so, es wird eine, das Psycho, er kann da eine zwei, drei Jahre drüber seine Angst bearbeiten und seine Angst ausdrücken in der Primärtherapie. Es wird in der Regel bei den psychotischen Schüben bleiben. Das ist tragisch. Und jetzt muss man sehr aufpassen bei der Besprechung dieser ganzen Dinge. Ich kann aber mal einen Psychotiker, der hat aber und so weiter, ganz erfolgreich Primärtherapie gemacht. Das kann auch sein. Erstmal ist es ja gut für ihn. Und zweitens ist es so, dass eben dazwischen noch die sogenannten Borderlines stehen. Und das sind also Leute, die haben psychotische und neurotische Anteile in ihrem Krankheitsbild. Und die kann man nur durch Testverfahren, wenn man will, auch sehen, wo liegt denn das Übergewicht. Und nun kann es natürlich sein, dass ein Borderline schon auch ein erfolgreich neurotisches Material bearbeitet und sich nach der Therapie anders fühlt. Und wenn ihn seine psychotischen Anteile in Ruhe lassen, auch eine erfolgreiche Therapie hinter sich gebracht hat. Nicht? Das ist also das ist die dritte Form. Und bei Borderlines ist es also so, wer eine Gewissenhaft das Krankheitsbild seines Patienten erforscht, bevor er mit der Therapie beginnt. Der wird also rauskriegen, wie es mit dem Patienten steht und wird ihm entsprechende Prognosen geben können. Das heißt, wenn ich also ich persönlich ein Borderline vor mir habe, dann werde ich ihm das sagen, wie ich seinen Fall sehe und welche Chancen ich ihm für diese Therapie einräume, was er dann ändern könnte und eben wo er eventuell Schwierigkeiten haben könnte. Und es wird dann die Entscheidung davon, ob so ein Borderline in die Primärtherapie aufzunehmen ist oder nicht, davon abhängen, erstens, wie er motiviert ist. Wenn er nun bombig motiviert ist und will das unbedingt machen, dann ist das eine gute Voraussetzung für die Therapie. Und dann wird es auch davon abhängen, wie der Therapeut motiviert ist. Wenn der Therapeut Angst hat vor der Behandlung eines Borderline und mit dem Material nicht fertig zu werden und er sich nicht wohlfühlt, dann soll er es lieber unterlassen. Wir haben es deswegen in unserem Team auch mal so gemacht, dass wir gesagt haben, hier ist ein Borderline, meint jemand, dass er mit dem gerne würde arbeiten wollen. Natürlich ist nicht jeder Borderline gleich. Es gibt Borderlines, die haben nur leichte Psychosewerte, es gibt welche, die haben recht heftige, es gibt welche, die haben sehr hohe Neurose und sehr hohe Psychosewerte. Also es ist da schon, man kann das nicht über einen Kamm scheren. Aber das wäre also über die Krankheitsbilder zu sagen. Ungeeignet ist die Primärtherapie zumeist, zumindest in dem Rahmen, in dem sie durchgeführt wird, nämlich ambulant in irgendwelchen Einzelpraxen oder in irgendwelchen Polikliniken. Ungeeignet für sie ist also Epilepsie, akute Suizidgefahr und natürlich auch Suchtkrankheiten. Weil eine Suchtkrankheit eben braucht, erfordert andere Behandlungsmethoden. Man muss den Süchtigen unter Umständen einschließen oder bewachen oder sonst was. Sonst geht er los und kippt sich wieder voll oder lässt sich volllaufen oder was auch immer. Da ist also, sagen wir mal, die Primärtherapie nicht unbedingt, es fragt sich auch, worauf die Suchtkrankheit beruht, nicht, was ein Suchtverhalten auslöst. Und wenn das Profil neurotisch ist, dann hätte er an sich schon eine Chance in der Primärtherapie, dann ist bloß ihre Schwäche der äußere Rahmen, dass man den nicht entsprechend betreuen kann. Wenn man das kann, dann könnte man meist einfach ohne weiteres mit Suchtkranken Primärtherapie machen, wie ich es selber ja in dieser Suchtkrankenklinik getan habe. Ja.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Wo würden Sie ein Suizidversuch hier irgendwo einordnen oder nicht?
Ja, genau. Der Suizidversuch, also ist es so, da muss man auch vorsichtig sein. Wenn jemand akut suizidgefährdet ist, meine ich nicht, dass man ihn also in die Behandlung einer Einzelpraxis, wo er dann unbeaufsichtigt ist, denn aufnehmen kann. Denn sehen Sie, die Primärtherapie ist ja nur, dass die Gefühle öffnen sich, oder er öffnet sich für seine Gefühle, muss man ja eigentlich sagen, für das, was in ihm drin ist. Und es kann, sagen wir mal, dann doch der Teil, der ihn vom Suizid zurückhält, eliminiert werden. Und wenn der dann zusammenbricht und er begeht Suizid, dann wäre das nach der allgemeinen Auffassung in heilenden Berufen schlecht. Ich will mich jetzt nicht auf die Diskussion einlassen, ob Suizid auch was Gutes sein kann, aber wir von den heilenden Berufen gehen davon aus, dass Suizid was Negatives ist, was gar nicht passieren darf. Wenn man auch diese Position einnimmt, dann wird man in der Regel einen akut suizidgefährdeten Patienten also nicht aufnehmen.
Ja, aber wurde das vorher nicht entdeckt?
Naja, das ist so, wir in unserer Einrichtung, wir haben also da einige Tests und so weiter, die geben dann gute Auskünfte an dieser Suizidgefahr, auch verdeckte Suizidgefahr. Also ich will nicht sagen, dass es für den Therapeuten nicht einsichtig ist. Wenn es tatsächlich so verdeckt ist, dass es auch da nicht zutage tritt, ja, ich meine, dann kann man halt nichts machen. Dann ist ja immer noch auch kein Suizid da. Aber dann ist nur irgendwie eine nicht erkannte Suizidgefahr. Wenn einer, sagen wir mal, vor 10 Jahren einen Suizidversuch unternommen hat und er war 16 und jetzt ist er 26 und er kann darüber reden und er sagt, jetzt stehe ich ganz anders da und damals war es so, dann ist das eigentlich keine akute Suizidgefahr und das würde uns nicht veranlassen, den zurückzuweisen.
Also Sie sagten, es kann nicht sein, dass jemand durch die Therapie psychotisch reagiert. Kann es wirklich
nicht sein? Nee, jetzt schon. Wirkt, habe ich gesagt.
Man hört immer wieder so aus der Literatur solche Fälle irgendwie.
Ja. Er wirkt nicht psychotisch. Es kann natürlich eine Psychose ganz einfach zum Ausbruch kommen, wie man so sagt. Das heißt, ein psychotischer Schub tritt ein. Das ist dann eigentlich auch noch nicht das Allerschlimmste, vor allem beim Borderline. Nicht? Und den Borderline weisen wir dann auch darauf hin. Wir sagen immer, es kann also sein, dass du in den psychologischen Schub reinkommst und es kann sogar, wenn es ganz schlecht geht, sein, dass du vorübergehend deine Wahrnehmung also unterbrechen musst oder helfen kannst. Das sagen wir ihm vorher. Nicht? Und damit ist zu ringen, das weiß er. Ne, dagegen bei dem Psychotiker, ist das sowieso klar. Nicht? Das Ganze ist eben so, wenn wir die Primärtherapie unterminiert jetzt die Abwehr, um an die alten Gefühle ranzukommen. Um praktisch Dinge, die damals schutzbedürftig waren, die es aber heute nicht mehr sind und nur in Form der neurotischen Störung den Patienten beeinträchtigen, an die will man ran. Und wenn da nun gleichzeitig der Schutzwall von irgendwelchen psychologischen Malen auch zusammenbricht, damit muss man rechnen beim Borderline. Aber das kann man auch, es gibt da ausgezeichnete Tests, die ja auch sagen, wie steht es um ihn. Außerdem wird man sich ein persönliches Bild von ihm machen. Und von seiner Geschichte ist der dauernd rumflippt oder so. Sowieso schon. Und muss man da also befürchten, bei den Testwerten, dass das so weitergeht, da wird man sehr vorsichtig sein und das mit ihm besprechen.
Ja. Ich bin meine Frau, für eine Einschränkung bei Suchtkrankmitteln nicht ganz klar. Und zwar, nach meinem Wissen ist die Suchtkrankmitteln ja sowieso nicht in starker Depression oder unter anderem,
ja.
Und das wäre ja dann wieder, wo Sie, bist du Sie jetzt ausgrenzen?
Ja, weil wir institutionell den Erfordernissen müssen nicht nachkommen können. Sehen Sie, also Sie müssen an Suchtkranken, sagen wir jemanden, der auf der Nadel ist, den müssen Sie einsperren oder was. Wenn sonst ist er wieder auf der Nadel, dann können Sie keine Therapie machen. Da komme ich auch gleich auf.
Deswegen meine ich aber, wenn er jetzt trocken ist oder kühl ist.
Ja, dann schon. Ganz schon. Ja, dann schon, ja. Ja.
Mal kommt das Wort.
Wie? Grenzfall. Grenzlinie. Border.
Im Zusammenhang mit den neuen Sozialisationstypen wird das oft als Symptom genommen, Borderline-Syndrom. Also, das ist ja für die Jugendliche heutzutage.
Ja, da weiß ich nicht, wie wir zu sagen, wegen der Frage.
Aber ist das dasselbe, also das wollte ich jetzt
sagen. Ja, das möchte ich ja nicht annehmen, nicht? Ich meine, der Borderline ist ja nur ein Begriff, der sich ziemlich etabliert hat, nicht? Ja. Aber das Borderline-Syndrom, ja, da kann ich keine Gefahr.
Ja? Mich würde mal noch interessieren, wo würden Sie denn einen Psychotiker hinschicken?
Also gute Frage. Das ist eigentlich das Übelste in meinem Beruf zurzeit. Nicht? Wenn man jemanden nicht nehmen kann, der sagt, ja, wo soll ich denn dann hingehen? Ja. Zumal sie zu uns dann auch mal kommen und sagen, Sie müssen uns jetzt helfen, wir können nirgends mehr woanders hingehen. Wenn die Klasse will ich nicht, da will ich nicht und so weiter. Ja, das ist eine Frage, die eigentlich, sagen wir mal, uns allen stellt und die Sie vielleicht, sagen wir mal, auch im Rahmen Ihres Vereins mal, hier in eurem Rahmen Ihres Vereins mal erörtern könntet. Was kann man mit denen machen? Also der Idealfall, das will ich mal sagen, wäre eine therapeutische Wohngemeinschaft, wo also, sagen wir mal, wo sie unter ihresgleichen sind und sich verstehen und annehmen können, wo es dann, das gibt es ja bei Synonymgruppen, wo man dann die Notglocke läuten kann, wenn einer nachts um drei die Notglocke läuft, dann müssen die alle in den Therapieraum und tun das gerne. Und dann wird das aufgefangen und bearbeitet und bearbeitet das Material. Und diese Gemeinschaft wächst also zusammen und dann ist es eigentlich. Tja, es ist der sozialpsychiatrische Ansatz, nicht? Ein Prozess des Lernens, wie gehe ich mit der Symptomatik um und wie werde ich damit fertig und dann fängt man aus der Wohngemeinschaft aus, fängt man also an zu arbeiten und mit Halbtagsbeschäftigung und so weiter.
Sie gehen davon aus, dass du nicht heil warst.
Also das ja, ich nicht, da geht die Schulmedizin oder? Ich persönlich. Ja, wir machen ja heute Primärtherapie. Nee, davon geht überhaupt nicht aus. Also das ist aber, ich weiß nicht, ob das nicht im Rahmen dieser Veranstaltung sprengt. Es gibt natürlich eine Therapie oder Ansätze einer Therapie, die aber nicht institutionalisiert ist, also transpersonale Psychologie, nicht wahr? Die sich natürlich gerade mit diesen Dingen ja, ich weiß gar nicht, ob ich da Psychotherapie schreiben dürfte. Und dann können Sie also, ne, die beschäftigen sich mit der ganzen, mit dem psychotischen Erscheinungsbilder natürlich sehr gern. Dann müssen Sie sich also, wenn Sie das machen wollen, einen Guru oder Schamanen suchen und mit dem 3 Jahre zusammenleben und der schickt dann seine Seele mit ihrer Seele auf die Reise und dann wird man dahin gehen, wo das eigentliche Quelle des Bösen, die Quelle des Bösen sitzt und da wird man verhandeln. Ob die nicht, sagen wir mal, jetzt ablassen von den negativen Einflüssen, zum Beispiel. Und das ist eine Sache, an die ich glaube persönlich. Ich glaube auch, dass das funktioniert. Aber es hieße, dass Sie als Therapeut einen Patienten haben können für etwa 2 bis 3 Jahre. Und für den Tag und Nacht da sein müssen. Und da findet sich niemand. Jedenfalls nicht in unserer Gesellschaft, auch keinen Kostenträger. Sie müssen also, wenn Sie den Weg gehen wollen, und es ist nach meinem Dafürhören ein sehr dankbarer Weg, dann müssen Sie also, ja, irgendeinen Indianer-Schamanen suchen, der mit ihrer Symptomatik klarkommt und der da einen Draht für hat. Oder sonst wo. Ein ja, Medizinmann ist schon falsch. Da sind vor allem die Schamanen, die man da nehmen kann. Nicht? Die Gurus, das ist auch schon, das geht so ein bisschen in Lehre und solche Geschichten rein. Also eigentlich ein realer Weg, sich einen Schamanen zu suchen, mit dem desto jünger zu werden und mit dem zu leben. Und sich von dem helfen zu lassen.
Okay, danke.
Ja, bitte. Ja, da haben wir jetzt die Karte als Bilder. Ich möchte jetzt langsam, wir können ja dann auch gleich weiter, ich möchte jetzt die Primärtherapie kritisieren. Weil, ne, sehen Sie, wir sind ja so, Sie haben uns hier dankenswerterweise lassen, Sie mich jetzt zu Wort kommen als Primärtherapeut. Und Sie wissen ja auch, dass die Primärtherapie zwar sehr viel Anteil inzwischen gefunden hat, aber aufgrund der Rechtsversicherungsordnung natürlich nicht kostenersatzfähig ist und so weiter. Man muss das also selbst bezahlen. Es gibt viele Leute, die die Primärtherapie machen, aber die müssen das selber bezahlen. Und deswegen kann sie also, oder ist sie bis jetzt, keine Therapieform geworden, die, sagen wir mal, die große Menge erfasst. Das ist auch kaum die Psychoanalyse, aber die Psychoanalyse ist da also um Lichtjahre weiter, aufgrund ihrer Etablierung in der Rechtsversicherungsordnung und so weiter und so weiter. Ich möchte jetzt die Primärtherapie, ich möchte ihre Schwächen hier nennen, damit Sie nicht denken, ich preise Sie an Allheilmittel an und so weiter, das ist ja eigentlich. Eine Schwäche ist, und das kam vorhin schon kurz an, das ist Janovs Traum vom realen Menschen und das ist Reichs Traum vom General Character oder Hubbards Traum vom Superrealen. Nee, von, warte mal, Janov ist denn, ach, super clear. Hubbard Traum vom Super Clear. Die glauben alle drei, den Stein des Weisen gefunden zu haben und preisen nun ihre Therapieform in der Weise auch an. Und das kann sie dann in der Wirklichkeit eigentlich nicht geben. Sie ist also kein Allheilmittel. Sie ist erstmal, wo dachte man, man kann alles damit heilen. Inzwischen habe ich ja schon gesagt, nur noch Neurose, nicht? Das muss man schon alles oder das zur Hälfte ausklammern und so weiter. Da ist also ist sie schon ihre Schranken verwiesen. Dann eine weitere sehr erhebliche Schwäche der Primärtherapie ist, dass sie nur ein Regressionsprozess ist. Nicht? Also sie funktioniert nur in dieser Form, in Form dieser Regression. Und das hat den großen Nachteil, dass die ganzen Hier- und Jetzt-Probleme, die wir alle haben und die wir alle mit zum Therapeuten bringen, denen wir alle den Therapeuten wohlwollend auftischen, dass wir diese Hier- und Jetzt-Probleme in der Primärtherapie vernachlässigen. Wir werden also, ob einer in einer Ehekrise ist oder ob sonst was passiert, das ist uns als Primärtherapeuten, wenn wir die Janosche Richtung vertreten, völlig wurscht. Wir haben hier einen Regressionsprozess und damit arbeiten wir natürlich neben das gegenwärtige Material einzusteigen, aber nicht um es zu lösen. Wenn ich also, sagen wir mal, mit einem, der in einer akuten Krise steckt, arbeite, dann nehme ich natürlich das Ganze, die ganze Dynamik der Krise, verwerte ich natürlich, aber ich nehme sie nur, um, sagen wir, jetzt einzusteigen nach da und nicht, wie der, sagen wir, aus der Krise rauskommt, wie der sich mit seinem Vorgesetzten besser vertragen könnte, wie der verhindern kann, dass er aus der Firma rausfliegt, wie der mit seinem Ehepartner besser auskommt. Diese ganzen Geschichten, ich gebe ihm kein Rezept oder keinen Vorschlag. Ja?
Kann man das denn nicht besser
an richtig, das ist ja das Langzeitziel der Therapie. Wenn ich jetzt durchgepfeimelt bin, dann habe ich eine ganz andere Einstellung, dann rausche ich dann die Krise ein. Aber im Augenblick ist er natürlich am Steuer und möchte gerne irgendwelche Lösungen haben. Und damit kommt er, und das ist ja, jetzt stellt sich mal die therapeutische Situation vor, der kommt, da ist am Schleudern und ich komme dem an mit seiner Kinderscheiße, dann sagt er, das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist irgendwie ganz klar, hier brennt es, ich will jetzt daran arbeiten. Mir geht es saudreckig, das will ich jetzt hier behandeln. Nicht? Und ich sage, ja, wie war es denn als Kind? Und so, ja, Kind, nicht jetzt. Und so, da kommt er jetzt an und...
Das können wir das nicht vorher sagen?
Ja, das weiß er. Das weiß er eigentlich. Ich will es auch nicht übertreiben. Wir haben natürlich im Postclub die Möglichkeit, das auch in der Postclub vorzubringen und andere werden dann dazu was sagen, also eine gewisse... Aber es ist nicht das vorrangige Ziel der Therapie. Und nun passiert es eben, dass eben dieses Manko, das ist ein Manko, den Therapeuten überkommt und er hilft doch. Er steigt doch ein aus hier und jetzt. Und dann, das nennt sich dann integrative Primärtherapie, sondern wir integrieren jetzt hier und jetzt Probleme in das andere. Und das, er lässt sich also jetzt einfach kaufen sozusagen, oder er wird der eigene Primärtherapie untreu und steigt darauf ein. Das kann auch noch andere Gründe haben, ganz einfach, um dem Wohlbefinden des Patienten mal wieder einen kleinen Schubs zu geben. Sie müssen sich ja vorstellen, das ist ja immer nur die Scheiße, die einem als Kind zu viel war. Man muss also immer den Brei essen, den man als Kind nicht essen wollte. Und daraus besteht diese ganze Therapie. Diese ganze schönen anderen Therapien, die machen Musik und alles andere, da wird man gestreift und solche schönen Sachen und Farben und so weiter. Und dann sagen die eigentlich, also zu den Kids haben ja keine Lust mehr, ich möchte jetzt ja immer mal gut haben hier und nächstes Mal schön haben. Das verleitet nun auch manche Therapeuten zur Verabreichung von Zuckerbrot und nun eben doch diesen eigentlichen Grundsätzen der Therapie untreu zu werden. Und das muss nicht unbedingt das Ende der Therapie sein. Aber was häufig passiert, und deswegen nenne ich das hier, ist, dass der Regressionsprozess dabei kaputt geht. Oder dass der Regressionsprozess dabei verflacht, veräppt, im Sande verläuft oder gar nicht zustande kommt und jemand kommt jedenfalls nicht an die eigentlichen Schlüsselszene. Es wird dann eben praktisch die Sitzung, er geht dann in die Größe nach Hause und so weiter, aber er ist nicht weitergekommen. Und deswegen ist also, das ist also eine Schwäche dieser Regressionstherapie, weil sie das hier und jetzt vernachlässigen muss. Und da gibt es noch andere Nachteile. Einige Leute brauchen tatsächlich auch noch anderes, außer gerade ihre Kindheits...
Verstehensfrage. Es gibt doch so direkt einen Abzweig integrative Primärrecht. Es gibt doch so direkt einen Abzweig integrative Primärtherapie. Ist das das, was Sie gerade beschrieben haben? Oder ist das
ich weiß nicht, machen Sie jetzt die Kohlebrand-Leute oder was?
Ich habe da keinen Namen.
Das ändert sich natürlich so. Ich habe ja eben schon ein bisschen über die Versuchung des Therapeuten gesprochen. Es gibt auch eine Primärtherapie mit Trance dabei. Und so weiter.
Ich habe mir eigentlich so was vorgestellt, wo jetzt Körpertherapie und weiß ich was noch alles so mit reinfließt. Ja.
Ja.
Aber nicht, was Sie jetzt beschrieben haben mit der Gegenwart. Das ist jetzt nicht unbedingt gleichzusetzen.
Ich will auch nicht denjenigen, die nur da Abwandlungen geschaffen haben, zu nahe treten, indem ich nur sage, das ist Mist, was die machen. Ich meine, da müsste ich auch näher mit denen arbeiten. Aber ich will mal ein bisschen allgemein das sagen, dass das die Gefahren sind. Ich habe mich auch ausführlich damit auseinandergesetzt in der Übersetzung eines Buches, das ich nicht übersetzt habe, das heißt Goodbye Loneliness und ist von Robert S. Wood. Und das ist schon allerdings vor 12 Jahren ins Deutsche übersetzt worden und heißt, das ist Primärtherapie. Und dieses Buch hat ein Nachwort, das ist von mir und da gehe ich auf diese Problematik schon ein, damals schon. Und ich habe damals einen Begriff geprägt, der heißt Therapie-Sukzession. Und das heißt, wenn, das haben wir den Patienten bei uns mal wieder gesagt, wenn euer Primärtherapie-Prozess, also wenn euer Primärprozess läuft, wenn die Regression funktioniert und ihr habt die wichtigsten Sachen aufgedeckt, die bearbeitet, die, dann könnt ihr ja diese ganzen anderen schönen Sachen machen. Aber macht doch erstmal das, macht die Sukzession. Jetzt macht er Primärtherapie, dann macht er das andere. Weil es ist schon bei den anderen Sachen auch viel dran. Nicht? Man wird sensibler für die Dinge, man lernt, bekommt neue Werkzeuge für sein Leben, man lernt neues Zusatz in einer Therapie. Ich will die gar nicht verdammen. Aber man muss sich immer klar darüber sein, wenn man den Primärprozess will, diesen Regressionsprozess, dann muss man sich auf den konzentrieren. Und es gab natürlich Analysen früher, eine Regel, die genau den Punkt auch betrifft, die sich praktisch auch nicht halten lassen. Das war, dass man in der Psychoanalyse nicht seinen Beruf wechseln durfte und auch nicht die Partnerschaft. Man durfte sich, während man Analyse machte, das war also etwa in die 50er Jahre, durfte man keinen neuen Beruf ergreifen, durfte man sich nicht scheiden lassen und da durfte man nicht heiraten. Und als ich selber heiratete, war meine Analyse zu Ende. Da sagte mein Therapeut, jetzt müssen wir sie resozialisieren und so weiter, jetzt ist Schluss. Weil damals war also diese Regel noch mindestens in den Köpfen der Leute drin. Und das ist auch ein bisschen hierfür. Wenn man wirklich im Hier und Jetzt so schleudert, dass man nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, dann kann man keine Primärtherapie anfangen. Man muss ein bisschen Stabilität haben. Man muss sich ein Dreivierteljahr mindestens geben, wo man auch finanziell dann nicht abbrechen muss, weil man jetzt nicht kein Geld für die Gruppensitzung hat. Und man muss dann wirklich auch den Rücken so frei haben, sich auf diesen Regressionsprozess einlassen zu können. Das will ich damit sagen. Und das ist eben diese Schwäche, das wird eben vielfach nicht beachtet und dann heißt es, naja, viel Schreierei, aber es war nicht viel. Das ist der Grund dafür. Also wenn man was anderes auch machen will, dann Sukzession, dann später. Gut.
Gibt es Patienten, die man also überhaupt recht schwer oder überhaupt nicht halt, zu diesen Urerlebnissen hinführen kann, weil es nur so an sich diesen ganzen Abwehrmechanismus entwickelt hat und der halt schwer oder hoch ist, halt eben dementsprechend halt ein Abwehrmechanismus, wenn die Schrift von Therapeuten immer seine Grenze irgendwo, dass er nicht mehr schafft, den Patienten dort hinzuführen und im Prinzip dann auch therapiert als solche in Frage gestellt werden kann.
Ja, also das war nicht möglich. Das kann passieren. Ich muss mal, wenn die Abwehr kann auch stärker werden in der Therapie. Der wird sich erstmal klar, was er sich einlässt. Und das näher zu werden, wenn ich die Karte näher lege, wenn ich das nur hätte, dass ich an das muss. Und dann hängt es vom Therapeuten ab. Von seiner Geduld oder von seiner. Ja.
Der sich mal dann genug motiviert hat, um seines Leidens eine Therapie zu machen, ist sich ja in dem Moment auch bewusst, dass halt Primärtherapie eine wahnsinnig schmerzhafte Therapie sein muss, weil ich ja vielleicht in diese Thema als Teil gehe. Und insofern ja dann nochmal zusätzlich natürlich uns auch aufzubauen.
Nicht unbedingt, aber man wird natürlich sich dann wehren gegen diesen Schmerz, diese Allgemeinen. Ja, natürlich, ich meine, das kann passieren. Und ich sage ja schon, es hängt dann davon ab, der Patient ist auch nicht immer gleich motiviert. Nicht? Ich hatte auch schon einen, der sagte mir, der hatte so viel Angst, der sagte schon erstens so, es war ja eigentlich gar nicht so schlimm, es geht ja eigentlich ganz gut. Der kommt aber tausend Gründe, weshalb er eigentlich in seinem Leben ja doch ganz gut zurechtgekommen wäre. Nicht? Obwohl er ein Jahr lang sich darauf vorbereitet hatte. Nicht? Dann ist jetzt die Angst so groß und dann ist die Abwehr entsprechend groß. Jetzt kann man nicht sagen, nee, der ist nicht therapierbar. Nicht? Sondern das ist eine vorübergehende Abwehrüberflutung, wenn man das mal so nennen will. Und nur wichtiger Therapeuten dann auch ein bisschen damit umzugehen, das vielleicht ein bisschen zu steuern oder am nächsten Tag, wenn das schon nicht mehr so ist, doch vielleicht nochmal ein bisschen mit ihm über seinen eigentlichen Leidensdruck erstmal zu sprechen und das mal ein bisschen zu vergegenwärtigen und so und Sachen anzufangen, nicht? Auch ein Gefühl mal zuzusteuern, um die Angst, sagen wir mal, diese neue Abwehr, wie sie es nennen, überwinden hält. Man kann da keine Regel für aufstellen. Es ist immer irgendwie ein kleines bisschen auch Glückssache.
Jede irgendwo eine andere Frage.
Ja.
Ich muss sagen, so diese herkömmlichen Therapien, halt mit Musik und Bewegung und so weiter, sind nach dem, was ich bisher erfahren habe, nicht bei mir persönlich, sondern aus Literatur oder in Gesprächen immer wieder Therapien gewesen, die einen relativ zeitlichen Heilwert haben. Also dass nach einem bestimmten Zeitraum die Probleme, die zur Therapie geführt haben, wurden, was da waren. Also von der Symptomatik her.
Ja, das ist das, was ich den sozialpsychiatrischen Effekt nenne. Und zwar ist das so, dass das hier genauso wie in so einer psychosomatischen Klinik gehen. Jemand hat eine ganz einwandfreie und eindeutige Symptomatik verschwindet. Der ist also sechs Wochen oder dann schon länger, aber auch drei Monate irgendwo in einer psychosomatischen Klinik. Er fühlt sich wunderbar, ist toll und so, er hat vielleicht sogar eine neue Beziehung da geschlüpft und sonst was alles. Er kommt nach Hause in die alte Umgebung und der alte Mist ist genauso wieder da. Die Symptomatik kommt wieder und so. Das ist eben der sozialpsychiatrische Effekt besteht darauf, dass man auch auswandert zum Beispiel. Man hofft, in dem Land, wo es paradiesisch zugeht, da geht es einfach besser. Und es geht auch so und so lange, aber es ist in der Regel so, während man in dieser Therapie ist, wie Sie es sagen, da ist eben die Symptomatik zurückgedrängt. Aber irgendwann kann man nicht mehr in dieser Umgebung sein, in dem Paradies, und dann fällt man wieder zurück in den Alltag und dann kommt die Symptomatik wieder. Ich will damit der Sozialpsychiatrie eigentlich nicht irgendwie, ich will ja nicht herabqualifizieren oder hinabqualifizieren. Und bei der Psychose ist ja sowieso das Einzige, was eigentlich bleibt in Deutschland zum Beispiel, wenn man sich nicht also einen Schamanen suchen will oder sowas. Aber im Rahmen der Neurosebehandlung hat man eben auch die Möglichkeit, eben aktiv mit der Symptomatik was zu tun, was anhält, was dauerhaft ist.
Also weil die Symptomatik dann wieder so weit gewachsen ist, dass die halt wieder da ist. Das bisher gesagte Kranke dann so, dass durch das Erleben halt dieser Vorerlebnisse ja irgendwo dann auch Abwehrmechanismus geknackt und ich mein realen Gefühl am nächsten Tag das ausleben kann.
Ja.
Und irgendwo noch Beständigkeitswert hat, wenn ich es höre jetzt. Ne?
Ja.
Aber wir unsicher sind, weil ich es halt in anderen Therapien verbreite oder was
ich ja gehört habe. Gut, richtig. Das ist natürlich, das ist einer der Hauptpunkte, weil wie ist das mit der Wirksamkeit der Primärtherapie? Sehen Sie, es gibt ja nicht, das ist ja wieder das Fatale, wenn Sie eine Grippe haben und Fieber haben, dann kann jeder feststellen, Sie haben Grippe und Fieber. Und wenn das weg ist, dann kann man sagen, Sie sind gesund. Das ist furchtbar leicht, das kann man sehen und fühlen und so weiter. Aber man kann eben in der Psychotherapie nicht auf diese Weise messen und äußerlich feststellen, ist einer gesund oder nicht. Und in der Primärtherapie ist, wann ist der durch? Erstens mal, objektive Maßstäbe gibt es keine. Er selber wird in der Regel, sobald er eine gewisse Symptomerleichterung führt, und sagt, ah, es wird besser, ich kann mit dem Mist aufhören und so weiter, ich kann erst wieder schlafen. Wer dann schon aufhört, hat vielleicht ja die eigentlichen Sachen noch nicht bearbeitet oder noch nicht genügend bearbeitet. Und müsste dann eigentlich weitermachen. Jetzt ist die Frage, wie lange bleibt er dran? Wie lange bleibt er am Ball, an diesem sehr unbequemen Ball, der viel Geld kostet, schmerzhaft ist und ungemütlich, Zeitaufwand und so weiter. Nicht? Wie lange hält er es durch? Springt er nicht schon ab, wenn es nur etwas besser geht, ist aber dann immer noch nicht durch. Auch kann es natürlich sein, es ist ja eine Auslöschung dieses Urschmerzes nicht möglich, sondern es ist eigentlich nur eine Entschärfung, dass in späteren Krisensituationen die Sache auch wieder voll durchkommt. Nicht? Dass, also sie vielleicht nur irgendwann zwei, drei Jahre lang und dann meinetwegen, ja, was weiß ich, verliert sie eine Familienmitglied durch ein tragisches Unglücksfall oder sie werden entlassen aus der Firma, in der sie 30 Jahre gearbeitet haben und finden nichts Neues. Es ist eine Krise jetzt, da kann es sein, dass auch die alte Symptomatik wieder zum Vorschein kommt. Bloß dann haben Sie mindestens durch die Primärtherapie die Werkzeuge, das sehr schnell wieder in den Griff zu kriegen. Sie nehmen entweder ein paar Sitzungen und gehen an die Sache ran, oder aber Sie können auch selber, die Primärtherapie erzieht den Patienten eigentlich zur Selbsthilfe. Sie werden nachher immer selbstständig in Therapie verkauft. Da kann ich auch gleich mal was zu sagen. Und das können Sie dann wieder in den Griff kriegen. Nicht? Wenn also in einer Krise, die immer mal kommen kann, die alte Symptomatik sich wieder meldet oder stattfindet. Ich wollte eigentlich diesen Abschnitt stellen, ich komme da gerne mal drauf zurück. Wir abschließen hier mit der Schwäche und der Kritik. Was dann eigentlich also übrig bleibt von der ganzen Primärtherapie, das ist jetzt der Gipfel, den ich sage, das ist eine tiefenpsychologisch fundierte Therapietechnik. Mehr ist sie eigentlich nicht, wenn man sehr kritisch ist. Nicht? Sie ist eine Technik, mit der man eben an diese Schlüsselszenen, an diese Kindheitserlebnisse rankommen kann und das ist alles. Und die ist tiefenpsychologisch fundiert. Aber, und nun kommt das große Aber, das ich mir gleich schnell sagen will, dann sagen Sie mal, kommt der überhaupt her, wenn das gar nicht mehr ist. Es ist diese Therapietechnik nach meiner Erfahrung das bisher wirkungsvollste, was es auf dem Gebiet der Psychotherapie gibt. Nicht? Also diese Technik, wenn, dass sie auf so schnelle und so wirkungsvolle Weise an dieses Material rankommt, das ist meines Erachtens in keiner anderen tiefenpsychologischen und Therapieform möglich. Nicht nach meinen Erfahrungen. Ich habe also selbst 3 Jahre Analyse gemacht und habe dann eben diese Primärtherapie später gemacht. Und es gründet sich auf meinen eigenen Erfahrungen als auch auf den Erfahrungen anderer. Und wenn es mal etwas Wirkungsvolleres geben sollte, dann wäre ich sehr offen, mich mit dem zu beschäftigen und eventuell das anzuwenden. Es ist also nicht so, dass ich ein Primärtherapie-Fan bin oder Missionar oder so und hier eine Kirche der Primärtherapie eröffnen will, sondern wenn es etwas Wirkungsvolleres gäbe, würde ich das tun. Aber nach meiner Beobachtung der Situation auf dem Therapiemarkt, wenn man das mal so sagen will, gibt es nichts Wirkungsvolleres zur Behandlung von Neurosen im psychologischen Rahmen und so weiter, mit all diesen Einschränkungen. Und hier liegt, wenn ich zum Abschluss noch dieses Punkt sagen darf, eben auch der Unterschied zur Psychoanalyse, weil wir natürlich, die Psychoanalyse ist ja so etabliert in unserer Kultur, sie ist in unseren Gesetzen, in unserer Literatur, ja selbst in unseren Komödien und so weiter, in den Witzen sogar, es gibt die Couch, die Couch-Witze, sie ist so verankert eigentlich, dass sie von daher natürlich ein gewisses Beharrungsvermögen hat und dass sie deswegen, sagen wir mal so, es bei der Psychoanalyse deswegen bleibt, weil die Leute einfach nicht den Mut haben oder keine Lust haben, ich rede jetzt aus der Sicht der Analytiker, sich mit Wirkungsvolleren zu befassen. Das sind nicht alle, es sind durchaus nicht alle, es gibt also auch innerhalb des psychoanalytischen Lagers sehr kritische Leute, einer von ihnen ist Alice Miller, die hat darüber 3 Bücher geschrieben, die gibt es hier auch zu kaufen, habe ich vorhin gesehen, die, wenn man die liest, die hat sie nun also aus der Sicht der Freudianerin und der Psychoanalyse sie setzt sich sehr intensiv mit der Psychoanalyse auseinander und kommt eigentlich zu dem Schluss oder findet dann langsam ihren Weg zu Therapieverfahren wie der Primärtherapie. Sie hat dann ein Vorwort geschrieben oder ein Nachwort in Konrad Schlittbachers Buch, wenn Leiden einen Sinn haben soll, da geht sie dann so weit und sagt, endlich ist es jetzt geschehen, das ist es, das ist die Therapie, die uns allen weiterhelfen kann. Das ist jemand aus dem Lager der Psychoanalyse selbst. Ich will nur nicht sagen, dass es unbedingt so ist, wie die das sagt, aber es ist vielleicht etwas Wahres daran, was sie da sagt. Und auf der anderen Seite gibt es auch viele fortschrittliche Analytiker, die auch so ein bisschen primärtherapeutisches Gedankengut in ihre Arbeit einfließen lassen. Jede bessere psychosomatische Klinik in Deutschland hat inzwischen eher einen Emo-Raum. Das ist ein Emotions-Release-Raum, wo man also toben kann und so. Das gehört man schon fast zum guten Ton, jedenfalls in Süddeutschland, dass man sowas hat. Also hier geht durch die Hintertür eigentlich die Primärtherapie auch langsam in das, sagen wir mal, in das etablierte Therapiesystem dieses Landes ein, nicht? Und findet seinen Einlass. Ja, das war also jetzt zur Kritik an der Primärtherapie und zu dem, wie die Entwicklung ist.
Ich habe noch eine Frage.
Ja?
Ich finde aber ein bisschen schwer, die Vorstellung, dass man es mit dem Kopf oder mit dem Gefühl schaffen soll, an diesen Gruppen ranzukommen. Und da gibt es eben Mechanismen, da vielleicht kann man.
Ja, mit dem Kopf bestimmt nicht.
Nee, mit dem Kopf sicherlich
nicht. Nee. Mit dem Gefühl. Und wenn es die Gefühle, manchmal ist das auch sogar nur ein körperlicher Ausdruck. Es gibt Leute, die primen und wissen nicht, worum es geht und wissen also kaum, was für Gefühle da sind. Also die wurschteln und schaffen sich daran, aber irgendwie, und ja, das ist bei jedem anders. Und es gibt auch welche, die also auch keine Bilder haben dabei. Aber es geht jedenfalls nicht, indem man es bespricht oder indem man eine Gebrauchsanweisung liest. Nicht? Ist ja ganz einfach, es gibt also Millionen Bücher über Psychotherapie, aber kein Buch will einen heilen. Nicht? Man braucht ihn, dann werden ja alle Menschen längst geheilt. Es gibt ja so viele Bücher. Nicht? Es ist ein Prozess, der einfach nicht über den Kopf geschehen ist. Also das Kind hat ja auch nicht darüber nachgedacht. Und deswegen ist er auch über den Kopf nicht lösbar. Also man muss sich einfach, und das muss man konsequent tun, und sehr, sehr bewusst eigentlich dann tun. Man muss sagen, es geht nicht über den Kopf. Es muss den anderen Weg gehen. Und jeder noch so schillernde Versuch, und ach, vielleicht wird doch und sprechen wir, das bringt es nicht.
Übersuchen. Der hat da so einen Algorithmus da in seinem Buch, das aufgeschrieben. Wo es also so in verschiedenen Schritten, also man erinnert, man hat ein Gefühl, man macht sich Gedanken zu dem Gefühl, man meditiert, man versucht, das Gefühl in die Jetztzeit zu verlegen. Und, ich weiß nicht, gibt es so eine Algorithmen, sind die allgemein gut?
Dafür geht ein kleines bisschen, ich will ihn ja nicht nachdenken, Stettbach, und es ist auch gut, dass er sowas geschrieben hat, das ist ja fein. Aber dafür passt ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn man aus Kalifornien nach Deutschland kommt. Nicht? Hier muss man schon wieder was in Regeln gefasst werden, hier müssen schon wieder Systeme entworfen werden und Kanzler und so weiter. Das ist ein typisch deutsches Produkt, nicht dieses Produkt. Und es ist einfach, und deswegen habe ich auch leise Vorbehalte dann aus diesem Grunde dagegen. Nicht? Er bewegt sich auf dem Boden der Primärtherapie, das ist kein Zweifel, aber es gibt schon wieder so, es ist schon wieder so ein bisschen so eine deutsche Primärtherapie, wo schon wieder dieses Leiden, was uns eigentlich gerade, was gerade die Abwehr so stark sein lässt, das findet durch die Hintertür schon wieder seinen Weg da rein. Nicht? Ich habe auch zig Patienten immer wieder angekommen, der so kleine Programme macht und so, und jetzt mache ich mal das und das, und dann haben sie schon wieder so einen Therapieablauf, und dann haben sie schon wieder was sich überlegt, wie sie besonders, dann essen sie mal gar nichts und dann mal das, und dann gehen sie vorher in die Sauna vor der Sitzung, dann machen sie das und das und das doch und so, und wenn sie da drin sind, die in Ausnahmefällen einen doch weiterbringen oder so, und auch vielleicht mal positiver vorgehen, aber ich meine, es ist nicht so nötig unbedingt. Und man kommt schon wieder auf dieses Kopfgleis, nicht? Dass man schon wieder glaubt, man kann es irgendwie doch machen oder steuern oder dirigieren und so, nicht?
Aber man könnte vielleicht irgendwie zu Teilen helfen, wenn die Leute über Interesse gemacht haben, ich würde sagen, dann hat sich besonders der Schütze da entschärft.
Das ist schwer. Wir wollen mal, also jetzt, weil wir zu 12,5 Jahren bestehen, eigentlich dann mal so eine Statistik rausgeben, nicht? Wenn Sie Ihre Adresse aufschreiben, dann kann ich Ihnen die zuschicken. Ja. Aber ich habe da also im Kopf nichts, das liegt nicht auch daran, weil ich ja auch einige Jahre gar nicht da war und weil wir zum Teil sehr viele Therapeuten hatten. Einer sitzt hier im Saal übrigens und jeder da, wir sind kein Verein wie dieses hier, wo wir jetzt sagen, das Schicksal desjenigen weiterverfolgen. Ich komme hier aus Frankfurt, wenn er sich ein bisschen besser fühlt, dann kommt er nicht mehr. Wir haben da wohl eine Umfrage gemacht mal an alle, wie sie sich jetzt fühlen, haben die qualitativ ausgewertet. Nicht? Also so viel Erfolg, so viel Misserfolg, wie ist dem gegangen und dem. Und haben das also gelesen, aber wir haben auch nicht mal von der Hälfte, glaube ich, überhaupt dann Briefe gekriegt. Nicht? Die haben auch keine mehr die Adressen, die gehen in alle Welt da. Wer vor 2 Jahren in Frankfurt wohnt, ist jetzt vielleicht, was weiß ich, in Köln oder in München oder so. Nicht? Also ich kann Statistiken, solche Material habe ich nicht. Und wir wollen das nochmal machen, nicht? Auch nach Berufen aufgegliedert, welche Berufsgruppen haben bei uns Primärtherapie gemacht und Männer, Frauen, Ausländer, wir haben viele Ausländer auch und so weiter, welche Ausländer und welcher Zeit und so. Nicht? Aber da bin ich noch nicht zugekommen.
Also Sie können gar nicht sagen, ob die meisten finden, haben zwar erfolgreich jetzt nicht gelohnt oder.
Ja, ich würde sagen, dass also dass die meisten wohl, sagen wir mal, zufrieden mit ihrer Therapie sind. Mit dem Wort Erfolg bin ich schon sehr vorsichtig. Nicht? Das kommt nach, wie viel will ich erledigen? Will ich symptomfrei werden? Oder was will ich? Es kommt ja auch, manche sagen, mein ganzes Leben muss anders werden. Ich gehe nach Studium auch nicht für real werden. Ich habe mal so ein Riesending. Und da kommt eine Hausfrau und kann nicht schlafen. Nicht? Die Sache, die will gar nicht real werden oder was nicht. Die Sache, mir geht es halt schlecht, mir soll es jetzt besser gehen. Nicht? Also das ist, man kann nicht über einen Kampf stellen. Da hatten wir in der Backwarenwelle die ganzen Leute, die bevor sie zu Backwaren gingen und erst noch mehr machen wollten und so weiter. Nicht? Ja, wenn ich die jetzt frage, was ist erfolgreich, dann sagen einige, nee, aber als ich bei Backwaren war, da kam der Erfolg oder umgekehrt. Nicht? Wann ist er nun in seinen Werdegang, wann war der Erfolg da? Nicht? Das ist schwer zu sagen, aber wir wollen das mal, das ist an sich ein sehr interessanter Punkt. Nicht? Vor allem, wenn man sich im System etablieren würde, wenn man natürlich mit Zahlen kommt, mit Statistiken und so weiter, kann man sagen, so ist es, nicht? Und dann kann man eben schon auch mehr erreichen, wenn man sich da in dieser Bundesrepublik etablieren will. Ja?
Ja, ich wollte schon vorhin sagen, es fehlt mir eigentlich die ganze Zeit, auch in meinem Gespräch über Werkzeuge, eigentlich das Werkzeug des Therapeuten selber. Der Therapeut ist eigentlich der Werkzeug.
Ja, das ist
wahr. Und weil er seine alten Gefühle nicht gefühlt hat, dann blockt er den Patienten, wenn er irgendwo in der Nähe von solchen Gefühlen kommt.
Das kann man natürlich
in dieser. Das ist das Wichtigste.
Ja, das kann man aber in dieser Rigorosität nicht sagen. Ich möchte mal euch sagen, das ist richtig. Ich darf natürlich einmal. Wenn ich vorhin über Werkzeuge gesprochen habe, darf man natürlich denken, also man braucht nur einen Fernschläger und ein Ding und dann läuft er dann. Das ist also nicht der Fall. Diese Werkzeuge sind nur Hilfsmittel. Wie hier sehr richtig gesagt wird, hängt es natürlich davon ab, dass der Therapeut durch ist. Und er muss natürlich nicht unbedingt durch sein. Er muss sich dessen bewusst sein, dass er noch nicht durch ist und muss das entsprechend damit umgehen können und kann dann seine eigene Sache auch weiterführen. Nicht? Das würde ich sagen. Und dann muss man vorsichtig sein. Man kann also nicht sagen, dann kann er keine Primärtherapie machen. Das hängt immer vom Patienten ab und wo der Patient steht. Denn die Primärtherapie macht den Patienten in ihrem Verlauf immer Therapeuten unabhängig. Ein älterer Patient, der braucht gar nicht mehr den Therapeuten, der kommt alleine, der braucht nur noch die stimulierende Wirkung des Therapieraums, um in seine Gefühle zu kommen. Und da kann dann auch ein Therapeut, auch wenn er gut oder schlecht ist, in Anführungsstrichen nicht mehr viel Nachteiliges anrichten. Ich will mal dazu noch eins sagen jetzt. Bei uns sieht die Therapie so aus, man macht also diese 3 Wochen, und dann geht man eben zur Weiterbehandlung in Gruppen- und Einzelsitzungen. Und dann kann man zum Beispiel schon in die Gruppensitzung, wir haben so dieses Gutscheinsystem, man muss vorher einen Gutschein kaufen, das ist die Eintrittskarte für die Gruppensitzung, ganz wie bei Jarloff, der hat genau das Gleiche. Und dann ganz wie bei Jarloff ebenfalls kann man, wenn man fortgeschritten ist, den Gutschein durchreißen, dann spart man die Hälfte und geht mit halbem Gutschein in die Sitzung. Und das heißt, damit signalisiert man, ich will in dieser Sitzung keine therapeutische Unterstützung. Das heißt, ich gehe in die Sitzung rein und ich fühle meine Sachen alleine, das kann ich inzwischen. Wenn ich in der Gruppe bin und die sind alle in den Gefühlen, dann komme ich auch in meine Gefühle und der Raum stimuliert mich und das alles, dann komme ich durch. Aber ich habe das Recht und der Therapeut hat die Pflicht, mich in der Postgroup dranzunehmen oder er kann es tun. Also ich habe also die volle Berechtigung, in der Postgroup mich an der Sache zu beteiligen, über meine Erlebnisse zu berichten. Aber ich arbeite vorher ohne therapeutische Unterstützung. Und so wird der Patient allmählich therapeutenunabhängig. Und ist dann also auch nicht mehr so empfindlich, wenn der Therapeut selber mal nicht gut funktioniert. Und letztendlich machen viele sich auch zu Hause einen Kohlenkeller, einen Primärraum, den polstern ein bisschen aus und lassen da ihre Gefühle raus und werden also sogar auch institutsunabhängig und setzen da ihren Prozess bei Bedarf fort. Denn das tröpfelt dann ja so langsam aus, nicht? Das ist ja so, das heute ist ja Schluss, ich bin jetzt geheilt, nicht? Weil da habe ich kein Fieber mehr, eben gemessen auf dem Thermometer, sondern es tröpfelt ja aus, dann der Prozess.
Ja. Ich denke, das ist bis zu dem Punkt, wo ich an diesen entscheidenden Ereignissen und diesen
Ursachen,
wenn man auch mal reinkommt, da brauche ich schon Therapie.
Ja, genau.
Weil das ist so schrecklich, ich gehe nicht weiter ohne Unterstützung und auch ohne Schutz.
Ja, das ist richtig.
Und das ist wirklich dann wichtig.
Das ist wichtig.
Wer ist mein Therapeut? Ist er offen?
Ja, Mega Fischer, der ist mein Therapeut. Wenn aber die Übertragung mir wieder einfurcht, es muss der sein. Weil er der liebe Papi ist, nicht? Dann kann es gerade sein, dass ich an das Allerwichtigste eben doch wieder nicht rangehe, nicht? Beim Janov sind sie ja rigoros, sobald sie merken, dass er irgendeine Übertragung sich anbahnt, der Patient den Therapeuten nicht mehr. Nicht? Der kann in der Gruppe verlangen, so viel wie er will, der kriegt einen anderen, nicht? Aber rigoros, nicht? Also, da bin ich sehr vorsichtig, wenn ich sage, wer ist es, oder der muss es unbedingt sein, nicht? Natürlich, wenn ein Rapport gar nicht zustande kommt, sagen wir mal, es kommt jemand und sagt, ich kann nicht mit einer Frau arbeiten, es muss ein männlicher Therapeut sein, dann versuchen wir dem zu entsprechen, weil sonst fängt der gar nicht an richtig, nicht? Oder kommt vielleicht gar nicht erst. Dann ist kein Rapport da, der muss natürlich schon da sein. Aber dann kann es oftmals gerade für den, der unbedingt nicht mit einer Frau arbeiten wollte, sehr gut sein, wenn er mit einer Frau arbeitet. Weil er von seinem Trip bei mir nicht runterkommt.
Wie wichtig ist es eigentlich, dass die Bilder oder Erlebnisse, die hochkommen, dabei auch ausgesprochen oder darüber gesprochen wird und dann verarbeitet werden oder ja oder nein oder wenn jemand allein weiterarbeitet?
Ja, es ist zu ihrer Intensivierung wichtig, für ihre Intensivierung. Wenn sie also sowas aussprechen, dann wird es, kommt es noch mehr. Nicht? Dann haben sie auf einer anderen Ebene auch wieder sich damit beschäftigt. Und wir lassen häufig die Leute das auch wieder nochmal, das Schreckliche, was sie gesehen haben. Dann kommt wieder die nächste. Ist noch eine Intensivierung. Wir kommen immer intensiver ran. Sie dürfen nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass ich gleich einen Film oder wie eine Fotografie mit einer die ganze Szenerie von damals darstelle, sondern irgendwelche Brüche bekommen da. Irgendwas mit der Mutterrader und irgendwas hat wehgetan und dann kommt irgendwas im Nacken und so, dann fasst er sich dahin, irgendwas war da jetzt. Nicht? Und so. Nun, das war es vielleicht für diese Sitzung dann. Er spricht hinterher darüber und er benennt das und das intensiviert das. Nicht? Er hat es ausgesprochen. Wenn er es jetzt noch mal, dann kommt vielleicht noch ein bisschen mehr.
Also es ist schon günstiger, wenn danach dann auch nochmal einen Raum da ist, mit jemandem darüber zu sprechen.
Ja.
Muss nicht der Therapeut,
ja.
Nicht der, oder
ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Überhaupt die, ja. Das nochmal ausgesprochen.
Ja, ja. Also das gehört unbedingt zum therapeutischen Prozess dazu. Das wird in der Einzelsitzung am Schluss der Sitzung besprochen oder eben auch mal berichtet der Gruppe. Die Forschung geht ja zunächst mal darüber, dass man über das Erlebte berichtet, also von dem Erlebten berichtet. Das ist ein, ja.
Ich verstehe nicht ganz, kann ich in der Chemotherapie mit der Übertragung auch gearbeitet werden? Wenn zum Beispiel jetzt der Klient seine Bedürfnisse überträgt jetzt auf den Therapeuten, dann zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass der Therapeut entweder die Bedürfnisse erfüllt und der Klient spürt den Schmerz, oder erfüllt sie nicht und der Klient spürt die
Aggression. Ja, das tut, das ist natürlich klar. Das ist ja eine Reflexion. Das ist natürlich schon, ich glaube, was Sie meinen, das würde nach meiner Auffassung eine Projektion betreffen. Die Übertragung ist eigentlich, da ist der mehr etabliert. Wenn mir zum Beispiel in der Forschung oder irgendwann in der Therapie sagt, du bist genauso ein blödes Schwein wie mein Vater, der erzählt mir genauso einen Scheiß, nicht? Dann sage ich ja los, du, dann animiere ich ihn noch nicht, weil der Therapeut ist ja keine heilige Kuh irgendwie, nicht? Dann bestärke ich ihn noch. Noch besser, wenn ein zweiter Therapeut da ist, der den sofort sekundiert und sagt, los, sag's dir. Dann wird erstmal ich da, dann wird der Stadt rausgehen. Dann kann man dann später noch auf das andere kommen. Aber die Übertragung ist eigentlich etwas mehr, was ich als mir ein bisschen so ein Langzeiteffekt habe. Nicht? Wenn der wird am Ende der Sitzung sagen, ja Mensch, du, ich sehe jetzt, du bist eigentlich ein ganz anderer oder so, er wird aus der Übertragung, was er auf Projekt so wieder auftauchen. Und in der Übertragung taucht man nicht mehr raus. Taucht man nicht mehr auf aus der Projektion. Nicht? Und dann verträgt man den. Ja, bitte?
An die Gruppe ist ein Deskring, therapeutischen Prozess nötig oder ist es nur wenigstens aus ökonomischen Gründen?
Nee, die ist eigentlich, man kann die ganze Therapie auch nur in Einzelsitzung machen, wenn man will. Nicht? Das ist eine finanzielle Frage, aber die Gruppensitzung hat auch Vorteile, die Einzelsitzung nicht bietet. Nicht? Unter Umständen. Das hängt dann aus dem mal wieder nicht verallgemeinern. Es mag Patienten geben, die also mit Einzelsitzungen gut auskommen und wo das gut hinhaut. Es mag Patienten geben, für die es wirklich besser wäre, sie gehen auch mal in die Gruppe.
Das ist auch gemacht dann, ja?
Ja.
Eine Therapie mit Einzelsitzung bis zu Ende geführt oder muss jeder in die Gruppe?
Nein, das muss nicht. Ich meine, es ist möglich jetzt, ich könnte mir vorstellen, wenn der Therapeut oder die Einrichtung so nicht entsprechend in der Einzelsitzung zurzeit anbieten kann oder überlassen ist, dass nur Gruppen frei sind zur Zeit oder was. Das gibt ja auch Engpässe, nicht? Auch in Ferienzeiten und so weiter. Wenn plötzlich jeder eine Einzelsitzung will, nicht, dann ist man vielleicht etwas überfordert. Dann muss man sagen, also okay, das genau so die Einzelsitzung habe ich nicht frei. Da kann es sein, dass er eben nur in die Gruppe gehen kann. Aber in der Regel kann er von der Theorie her die ganze Therapie auch in Einzelsitzungen absolvieren. Ja. Das geht.
Machen Sie es denn hier in Deutschland auch so, dass Sie zum Anfang 3 Wochen sozusagen
einsetzen? Ja, also wir in unserer Einrichtung machen das so und haben diese, wir sagen, wir bieten Primärtherapie an, wie sie ursprünglich von anderen entwickelt worden ist, und dazu gehört das. Wir haben uns da ziemlich dran gehalten, nicht weil wir dann irgendwelche Anbieter von Adrianov sind, aber weil wir eben, weil ich der Auffassung bin, dass es so am besten funktioniert.
Ne? Und wie lange gehen die Leute dann so im Schnitt noch zu den Gruppensitzungen? Über welchen
also, das hängt bei uns natürlich, wir wohnen ja nun im Allgäu und sind, wohnen da auf dem Dorf. Und jeder, der zu uns zur Therapie kommt, der muss erstmal eine weite Strecke überwinden. Das hängt natürlich auch von seiner Energie ab, so lange zu kommen. Es gibt auch welche, die später dann doch in anderen Institutionen fortsetzen, die näher dran liegen und so weiter. Dann wird man ja auch zur Unabhängigkeit erzogen. Man kann also, es gibt auch welche, die kommen dann immer her und nehmen nochmal den Raum und so weiter, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Das ist also ganz verschieden. Aber in der Regel kommen die etwa so ein halbes bis ein Jahr, auch anderthalb Jahre, regelmäßig zu den Gruppen. Und das muss auch sein, das hängt natürlich auch wieder vom Alter ab, nicht wahr? Wie ist die Abwehr schon eingraviert in einen Menschen? Nicht? Also ein 50-Jähriger tut sich das schwerer als ein 20-Jähriger. Nicht? Und kann in der Regel auch mit einem längeren, muss mit einem längeren Therapieverlauf rechnen. Ja, wir haben Therapeuten ausgebildet. Auch bilden wir nicht aus, aber wir haben etwa so 18 Therapeuten ausgebildet insgesamt. Nicht? Ja. Jetzt kommt die Problematik. Wir haben noch eine Minute und dann wollten wir eigentlich. Gut, hier kommt eine sehr interessante Frage, die mit Primärtherapie nichts zu tun hat, sondern mit der Person von Adrianov, der nun natürlich, wenn ihr sogar irgendwo hier abgebildet, hier ist er, der es also nicht verstanden hat, seine geniale Therapieform in eine Form zu kleiden, die, sagen wir mal, überall anwendbar ist, sondern er erhob den Anspruch, dass nur wer bei ihm ausgebildet ist, diese Therapie ausüben darf. Das hatte zur Folge, dass zum Beispiel als ich in Los Angeles war, überhaupt niemand aus Europa ausgebildet wurde, weil man sagte, der macht sich dann ja selbstständig und man muss ja dann weiter für ihn arbeiten. Und sie haben dann also, Los Angeles hat mehrere Zweiginstitutionen gegründet, eine in San Francisco, eine in Washington, dann in New York, die sind aber alle wieder geschlossen worden, eine war auch in Paris, da war ja noch selbst eine Zeit. Und aufgrund dessen hat sich dann die sogenannte International Primary Association gebildet, die als ich mit Janoven Haaren lag und die nun die Primärtherapie nun, ja, wie ein Verband auch fördert in aller Welt, ohne Jan und ohne seinen Segen. Und so ist es noch heute. Und Janov ist inzwischen gar nicht mehr dabei, den hat seine Ehefrau, die heißt Virgin Janov, rausgeklagt, der ist nämlich geschieden und hat eine Französin sich zur Frau genommen, jetzt kommen wir zum Klatsch. Und dann hat er da raus. Und die offizielle Version ist, also als ich das letzte Mal in Los Angeles war, 89, he is retired. Entschuldigung, er ist im Ruhestand. Also er ist nicht mehr dabei, aber hinter der Hand hört man dann nie, aber er macht noch eine Ausbildungsgruppe irgendwo und so. Also er ist irgendwie aus irgendwelchen Gründen, die also wohl ähnliche Wurzeln haben, gar nicht mehr dabei. Er könnte das also gar nicht mehr autorisieren oder nicht. Das macht immer einen Kopf. Also das Institut liegt in den Händen seiner Frau. Er ist offiziell pensioniert und macht jetzt ab und zu noch was, weiß ich, irgendwelche Ausbildungsgruppen oder sowas, privat oder nebenbei oder so. Ja, so ist das.
Von Ihnen auszubilden, dann außer bei Ihnen oder
ja, woanders? Ja, die Therapeuten, die wir ausbilden haben, war bei uns im Haus. Ja,
die bleiben auch Haus.
Nein. Einer sitzt heute hier auch im Publikum. Ja, in der Regel in Einzelpraxis.
Wer ist das denn?
Bei deiner Handreife. Ja, in Einzelpraxis. Und wir verfolgen das nur nicht mit. Einer ist nach Australien gegangen, ich weiß nicht, was es denn geworden ist.
Ganz konkret, wäre hier in der Berliner Nähe, das wäre der nächste Ort, wo ich mich auf die Fenster.
Ja, nee, ich bin im Allgäu. Nein, ich frei praktiziert hier in Berlin. Ja, ja.
Jetzt
werden
Sie nicht
mehr aus, wo werden Sie da? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Die Ausbildung ist ja auch ein bisschen was, sagen wir mal, wir sind ja kein großes Institut. Wir hatten zwar eine wunderbare Ausbildungsordnung, die war 8 Seiten da, und jetzt sind nur noch 4 wieder, wir haben es wieder verkürzt. Es ist doch mehr so eine persönliche Geschichte auch. Nicht? Und außerdem ist sie berufsbegleitend, und das ist nicht ganz leicht, weil wir wohnen ja in der Prärie oder im Allgäu, und da muss man eigentlich seinen Beruf begleiten. Man hat nicht, ist nicht voll ausgefüllt, die Ausbildung. Aber wenn jemand kommt und möchte die Ausbildung gerne machen und wohnt da und das klingt alles sehr gut und so, dann werden wir wieder ausbilden. Wir haben auch gelegentlich Anfragen. Also insgesamt haben wir etwa so 18 Therapeuten ausgebildet. Nicht? Und ich kann natürlich nur nicht, sagen wir mal, das obliegt mir nicht und es fällt auch nicht in meinen Bereich, nur zu sagen, wie die bei uns ausgebildeten Therapeuten arbeiten und was sie jetzt in der Zukunft gemacht haben. Es gibt auch welche, die sich zur Messtherapie abgewandt haben und andere Dinge machen zum Beispiel. Oder einer ist ausgewandert und so. Und die sind also, jeder geht da so seine eigenen Wege. Aber grundsätzlich, ja, würde ich mir raus.
Und können Sie was über die Kosten sagen?
Ja, die stehen in dem Merkblatt drin. Wenn jemand das Merkblatt nicht gekriegt hat, der kann seine Adresse hinterlassen, dann schicke ich es ihm zu. Dann hatte ich nicht genug mit, ich hatte mit so einer großen Anzahl von Zuhörern gerechnet. Die Intensivphase kostet 2700 Mark und das umfasst die dreiwöchige Behandlung. Nicht? Das sind also, und dann die Gruppensitzungen, das ist ja die Hauptsache, umfasst die Vorbereitung unsererseits und seinerseits auf die Therapie, Anwendung von Autobiografie, Auswertung und so weiter. Und die Therapie-Fortsetzung, die kostet 45 Mark pro Gruppensitzung und 90 Mark mindestens pro Einzelsitzung für eine Dreiviertelstunde. Wenn es dann länger geht, dann kommt mehr dazu. Also die Gruppensitzungen sind erschwinglich, das heißt, wenn Sie einmal in der Woche 45 Mark, sind Damenfrisur etwas auch 45 Mark in Euro, also das ist genau das. Ja. Und es gibt einige Kostenträger, die das übernehmen, das sind die öffentliche Beihilfe, zahlt zum Teil oder steuerfrei, das Finanzamt, wenn man Einkommensteuer zahlt oder Lohnsteuer zahlt, gibt einem als außergewöhnliche Belastung nicht einen Teil wieder, also man kann dann die Therapiekosten als außergewöhnliche Belastung geltend machen. Es gibt auch private Krankenversicherungen, die das bezahlen, oder der größte Teil sogar. Und naja, es gibt also die Möglichkeit, einen Kosten. Aber es geht eben nicht auf Krankenschein bei der gesetzlichen Krankenkasse. Nicht? Das geht eben nicht diesen Bereichsversicherung an. Ja, ich glaube.
Welche
ja.
Ausbildung zum Kinderkrankenhaus?
Wie bitte?
Wie teuer ist die Ausbildung zum
Kinderkrankenhaus? Oh, das, also bei uns kostet das nur 900 Mark, denn das ist ja eigentlich eine OP-Sache. Die Ausbildung ist eine reine Lehrlingsausbildung und er arbeitet von vornherein mit. Nicht? Und so, also die kostet 900 Mark und dann.
Insgesamt die ganze Ausbildung.
Ja, was er an uns bezahlt. Wie ich schon sagte, eine berufsbegleitende Ausbildung. Und es ist auch so, dass, sagen wir mal, die Dauer liegt bei dem, wie intensiv der Betreffende das machen will. Nicht? Also ist mindestens also ein Jahr, eventuell zwei, drei Jahre. Es kommt aber an die Frequenz, die Zeit, die er investieren will und kann. Und das können wir nicht vorschreiben, wenn er zum Beispiel in Konstanz wohnt oder in Röhm, dann kann er ja nicht alle Nase lang immer kommen. Nicht? Sondern das geht dann danach. Wir können nicht sagen, das ist ein Jahr dabei und dann kommt da. Nicht? Das geht nicht. Ja, die Voraussetzungen für die Ausbildung, weiß ich gar nicht, die haben sich laufend bei uns geändert. Also wir machen keine Theorievermittlung und haben deswegen also eine sehr umfangreiche Literaturliste, was zu lesen ist. Und das müssen wir deswegen, weil wir unter den Therapeuten, die wir ausgebildet haben, Diplompsychologen hatten und sogar Ärzte und Hausfrauen, die also gar keine Berufsausbildung hatten. Und da kann man nur nicht anfangen, der eine langweilt als sich und der andere muss das wirklich wissen. Deswegen haben wir also eine Literaturliste und diese ganze Aneignung des theoretischen Wissens, die muss der Betreffende also selber machen anhand dieser Liste. Was wir vermitteln, ist im Lehrlingsprinzip oder Assistentenprinzip die Arbeit vor Ort, die Arbeit mit den Patienten. Und das ist auch ein bisschen schwer, wenn einer fertig ist, da hat es auch schon Streit bei uns gegeben, denn wenn wir meinen, er hat zwar jetzt seine Zeit abgeleistet, aber er ist noch nicht so weit, dass wir ihn dann noch wieder sagen können, nein, du bist noch nicht fertig. Und das aber in Form einer Ausbildungsverordnung aufzuschreiben, ist auch nicht ganz leicht. Nicht? Denn wir wollen ja noch objektive Kriterien dann hören. Die betreffen, dann haben wir auch ein Recht dazu. Nicht? Ja, was war noch die Frage? Bitte, was die Ausbildung umfasst, nicht? Die Voraussetzung. Ja, die Voraussetzung. Und dann ist es natürlich so, jetzt kriegen Sie also diese schöne Ausbildung, dann sind Sie also primärtherapeutisch ausgebildet und wollen Sie das ausüben und dann müssen Sie sich also an den deutschen Gesetzgeber wenden. Nicht? Und der deutsche Gesetzgeber ist, obwohl Sie das ja nun endlich ändern, aber seit vielen Jahren immer noch so, dass ein Heilberuf nur Ärzte oder Heilpraktiker ausüben dürfen, weshalb ja dann in Nordrhein-Westfalen die Psychologen-Heilpraktikerprüfung von einer Stunde dennoch oder einer Minute nicht. Und so, dass die Psychologen dann die Heilpraktiker nachgeworfen kriegen. Also Sie müssen sich auf jeden Fall irgendwie den Arzttitel oder den Heilpraktikertitel besorgen, wenn Sie die Therapie dann anwenden wollen. Nicht? Oder Sie müssen irgendeinen anderen Trick verwenden, indem Sie sagen, es ist gar keine Therapie, sondern ich führe einen Kurs durch, bin Lehrer. Das kann man auch machen. Nicht? Das ist nicht nur in Ihrem persönlichen Werdegang. Nicht? Aber wenn Sie Arzt sind, stört das gar nicht, dann können Sie sofort. Und wenn Sie Heilpraktiker sind, auch. Und wenn Sie eine Diplompsychologe sind, geht es glaube ich zur Zeit noch nicht, nicht. Das ist immer noch. Das hängt aber auch vom einzelnen Bundesland ab. Nicht? In welchem Bundesland sie praktizieren. Ja. Aber da sollen ja auch Gesetze kommen, die das ändern. Ich hatte ja einen Dackel, weil allein da wollen wir ganz ganzen Tag reden, nicht? Über die ganze gesetzliche Geschichte. Ich glaube, wir kommen langsam ans Ende. Wir wollen uns eigentlich 18.30 Uhr als allerspätestes vorgenommen. Ich wollte noch zwei Sachen sagen für das, für die jetzt folgende Veranstaltung, für den praktischen Teil. Wir sind jetzt ein Publikum, das aus ganz verschiedenen Richtungen kommt. Einige haben überhaupt gar keine Therapieerfahrung, einige haben es, einige sind theoretisch interessiert, andere mehr an den praktischen Dingen. Ich würde eigentlich allen empfehlen, heute Abend und auch morgen zu kommen. Und wer da Befürchtungen hat, dass es dann irgendwie zugehen könnte, dass er es nicht verkraften kann oder dass da irgendwas aufgerissen würde, was er dann hinterher nicht wieder, mit dem er hinterher nicht umgehen kann, der hat immer die Möglichkeit, sich in der Form gar nicht einzubringen. Es ist also, jeder kann heute Abend oder auch morgen einfach nur da sitzen und gucken und zusehen, was da geschieht. Und sehen und Fragen stellen natürlich, wer es werden will. Das ist also, Sie können also an dieser Abendveranstaltung noch morgen genauso teilnehmen, wie jetzt, bis jetzt, dass Sie hier sitzen und sich das anhören und ansehen und dass Sie Fragen stellen. Das ist also die Möglichkeit. Und wer mehr will, der kann dann mehr machen. Das sage ich heute Abend dann noch. Aber ich wollte nur vorher sagen, keiner wird zu irgendwas gezwungen. Nicht? Auch nicht von den Leuten, die irgendwie mitmachen wollen. Es wird keiner zu irgendetwas gezwungen, sondern jeder kann, und anders geht das ja gar nicht in diesem Rahmen dieser vielen Menschen, die wir hier sind, irgendwas zu machen, sondern jeder kann eben willkommen, hinzukommen. Vielleicht wird das Ganze nur eine Besprechung, Fragenbeantwortung wie jetzt, vielleicht mehr, das werden wir dann sehen. Wir lassen uns überraschen und lassen sich die Sache aus der Gruppe heraus entwickeln, finde ich.
Das finde ich
sinnvoll.
Ich habe seit 14 Stunden in Bayern schon, was ist denn?
Ja, dann schlafen wir. Schlafen wir. Wenn Sie vielleicht 5 Minuten aufwachen und da was entscheiden, ist ja auch okay. Das ist alles in Ordnung. Ja.